Hallo und herzlich willkommen zur Ausgabe 344 des Nur der FCM Podcast, die euch heute von Frank präsentiert wird. Einen ganz, ganz herzlichen Dank für deine Unterstützung. Ja, was soll man sagen? Was für ein Spiel auf dem Betzenberg in Kaiserslautern. Einigermaßen irre, Club mit einem Doppelschlag zur 2-0-Führung. Am Ende geht es 2-2 aus und wir spielen das Spiel zu 9 zu Ende. Da werden wir gleich mal schauen, was wir da so draus machen wollen und können. Gab ja auch ein paar Geschichten so drumherum, Stichwort Schiedsrichter und so weiter. Werden wir natürlich hier heute gleich alles wieder aufgreifen mit. Genau, dann geht's am Wochenende, am Samstag geht's gegen Ulm. Ganz spannend, erstmals, dass wir gegen den SSV Ulm in einem Pflichtspiel antreten. Und ja, nach den Ereignissen jetzt in Kaiserslautern wird auch das, glaube ich, nicht ganz so einfaches Spiel, aber auch das werden wir gleich nochmal anschauen. Und ansonsten ist heute unser sonstiges Blog erschreckend leer irgendwie, aber ist vielleicht auch nicht schlimm, wir haben die letzten Male auch irgendwie exorbitant lang aufgenommen, also vielleicht landen wir heute mal nicht bei 2 Stunden, das werden wir sehen. Kerstin lässt sich entschuldigen, die musste angeschlagen passen heute, an der Stelle viele liebe Grüße und gute Besserung und der Thomas ist aber da natürlich. Hallo Thomas, grüß dich.
Holla meine ich.
Holla?
Das war jetzt eine Mischung aus Hallo und Hola, deswegen war ich mir jetzt selber nicht so sicher, was ich mache. Ja, genau. Also, guten Tag. Jetzt haben wir's.
Guten Abend, genau. Oder guten Tag, genau. Ja, schön. Schön, dass du dabei bist. Ich hätte, also wenn wir zu dritt aufgenommen hätten, hätte ich Kerstin jetzt gefragt, wie sie eigentlich zum SC Paderborn steht. All dieweil wir das noch gar nicht etabliert haben hier im Podcast, denn wir beide sind ja, ich glaube, das kann man schon so sagen, oder? Also es gibt schon so eine kleine Ecke in unserem Herzen für den SC Paderborn, was mit den Padercast-Jungs zu tun hat. Gibt ja da auch noch eine WhatsApp-Gruppe und so. Bei Kerstin weiß ich das tatsächlich überhaupt nicht, wie die zu Paderborn steht. Hat sie dir gegenüber dazu mal was erwähnt?
Nö.
Auch nicht, nee. Ja. So, und damit sind wir eigentlich auch schon mittendrin in unserem ersten Themenblock, nämlich FCM-Neuigkeiten seit der letzten Aufnahme. Ich hab nur eine mitgebracht.
Ja, aber ist das jetzt eine FCM-Neuigkeit?
Ja, ich musste mich sehr strecken, um überhaupt eine zu finden.
Weil der gute Mann ist ja nur auch schon ein paar Monate nicht mehr da.
Ja, ich weiß, aber hast du was anderes für die Rubrik?
FCM-Neuigkeiten?
Seit der letzten Aufnahme.
Nee, aber das ist ja auch nicht schlimm. Also naja, ich weiß nicht, ob wir das jetzt unbedingt erwähnen müssen, dass sich Paderborn da jetzt nicht wirklich in den Fallen tut. Also weiß ich nicht.
Oder meinst du, das wäre was für Sonstiges eher?
Machen wir vielleicht unter Sonstiges, ja. Okay. Da passt, glaube ich, besser hin.
Okay, warte mal, dann muss ich das hier aber copy und pasten halt. Achso, das ist jetzt wieder so ein englisches Blödsinnswort gleich, ne? Copy und Paste sagt man wohl wahrscheinlich nicht.
Naja, doch, Copy und Paste kann man, das ist ja schon durch diese Computergeschichte, das ist okay.
Das ist okay für dich, alles klar. Ja. Wenn du damit leben kannst, dann ist das so. Aber jetzt mal ohne Scheiß, ist sonst gar nichts weiter passierend, außer dem Lauternspiel? Aber tatsächlich glaube ich nicht. Tatsächlich glaube ich nicht, oder?
Es muss doch nicht immer was passieren. Außer so ein Spiel.
Ja, das stimmt.
Das ist ja auch mal gut, wenn man nichts passiert.
Ah, oder nichts, worüber man sich furchtbar aufregen könnte.
Genau. Die Mitgliederversammlung kommt, sie kommt.
Ja, na, das ist ja noch ein paar Tage hin, aber kein Monat mehr, tatsächlich, oder? Warte mal, es ist heute überhaupt der 6. Nee, dann ist es tatsächlich kein Monat mehr.
Ja. Kein ganzer Monat mehr, nee.
Ja, das wird sehr, 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 sehr spannend. Ich stricke immer noch an Möglichkeiten des Erscheinens dort. Ich bin aber zuversichtlich, dass das gelingt. Genau. Ich hätte vielleicht noch einen Nachtrag. Schöne Grüße an Dirk und da hat er ja auch recht mit. Ne? Also das, ich weiß nicht, ob das eine Neuigkeit ist, aber ich sag's jetzt, also ich mach's jetzt einfach mal noch hier mit rein. Wir haben uns ja ein bisschen beschwert und ich finde auch zu Recht, dass der FCM bezüglich dieser Choreo und Nummer da und so weiter, man erinnere sich da nicht gegenüber der Presse äußern wollte und da auch so ein bisschen komisch reagiert hat. Ich möchte hier nachgetragen haben und danke Dirk für deinen Hinweis. Dass der FCM inzwischen dazu was gesagt hat, nicht furchtbar viel, war in der Volksstimme, habt ihr bestimmt gesehen, aber das gehört dann sicherlich dir schon auch nochmal mit dazu zu sagen, okay, dass man halt immer erst meckern muss, aber immerhin hat es der Club dann doch nochmal geschafft, auf die Fragen des Medienpartners entsprechend zu antworten und da irgendwie Stellung zu beziehen und ja, genau, kann man ja hier vielleicht nochmal positiv erwähnen. Ja, oder halt einfach erwähnen. Ich weiß nicht, ob das positiv ist, wenn man sich da so lange ziert und zickt und so komisch kommuniziert. Aber immerhin ist es passiert. Genau. Ja, na dann machen wir hier die Rubrik gleich wieder zu.
Ja.
So, genau. So, für die Freunde des Wixbären wird es jetzt Wird's jetzt ein bisschen traurig.
Alter.
Bisschen traurig. Ja, was denn?
Junge, aus welcher Ecke kommst du denn jetzt daher? Das ist ja.
Na, ich bin jetzt bei der U23, Thomas.
Ach so.
Ja, ja.
Es geht um Herrn Kuhinja.
Ja, ich weiß ja nicht, ob du es mitbekommen hast. Ich wollte jetzt hier keinen beleidigen. Ja? Also, das war jetzt.
Das, ja, ist
jetzt
das kam ja nicht von uns.
Ja, richtig, richtig.
Das ist ja nur ein Zitat.
Richtig,
ja? Also,
genau.
Bitte.
Genau,
ja, also.
Genau. Ich weiß auch gar nicht mehr, wo das Zitat herkommt, aber es ist schon mal wieder eine andere Schicht. Andere
das war, als Kuhinja damals eingewechselt wurde und den Ausgleich gemacht hat, ich weiß gar nicht mehr, gegen wen das war. Da gab es doch von jemandem dann so den Spruch: Kuhinja, ihr Wichsbären.
Ach ja, richtig.
Das wurde doch dann so ein geflügeltes Wort, weil er hatte dann nie wieder in der ersten gespielt, also schon noch einmal, glaube ich, aber. Und dann kam immer so die Frage, was macht eigentlich Kuhinja, ihr Wichsbären? Genau.
Richtig, richtig, genau. Also auf jeden Fall für Freunde dieses possierlichen Tierchens, und damit meine ich jetzt nicht einen Kuhinja, sondern einen besagten Bären, dessen Erscheinungsform ich mir gar nicht vorstellen möchte, wird es jetzt jedenfalls schwierig. Also Emil Kuhinja hat sich das Kreuzband gerissen. Das ist erstmal scheiße. Und
für ihn persönlich natürlich riesengroße Scheiße, brauchen wir nicht drüber reden.
Klar, klar. Ja, und an der Stelle gute Besserung und so, und hoffe, dass das, also es gibt ja solche und solche Kreuzbandrisse, habe ich mir jetzt mal neulich irgendwann sagen lassen, und darf man natürlich hoffen, dass er solch einen erwischt hat. Und da halt auch wieder, ja, also wieder gut zurückkommt und seine Fußballkarriere auf jeden Fall fortsetzen kann. Passiert ist es im Spiel gegen Sandersdorf, was die U23 mit 3-0 gewonnen hat. Da wurde Kuhinja noch in der ersten Halbzeit ausgewechselt. Genau. Und ja, Spiel gegen Sandersdorf eben ging souverän 3-0 an uns. Jetzt sind wir in der Oberliga weiterhin erster Verfolger von Halle 96, sind da 3 Punkte zurück. Halle hat da 25, wir haben 22 Punkte, und dann bleibt es in der Oberliga da hinten recht kuschelig. Ja, Leipertz war, weiß ich jetzt gar nicht genau, ob er bei der ersten war, also auf jeden Fall war er aber nicht im Kader der U23.
Wie jetzt? Und,
na, letzte Woche ja auch schon nicht, also er hat sich da, naja, ist eben eins der Nachwuchstalente, die schaffen sich dann da auch wirklich
hat
zu empfehlen.
Hat sich da rausgespielt auch, ja, Respekt.
Genau,
ja?
Sich zu empfehlen und dann eben in die erste Mannschaft und so, und ja, also Najomba hat gespielt und Djokovic hat auch gespielt, Char hat sowieso, also die jetzt auch im Kader der ersten, glaube ich, geführt sind. Aber ansonsten war das, glaube ich, jetzt die, ja, ich sage jetzt mal so reguläre Oberliga-Mannschaft. Genau. Also da ist man weiter ganz gut dabei. Die U19 hat, ja, also das ist ganz, ganz krass, was da gerade passiert. Ich weiß auch gar nicht genau, also so genau, was da passiert ist, aber die haben jetzt 6-1 in Kiel gewonnen und sind nun Vierter in der Achtergruppe, haben jetzt also immer noch 5 Punkte Rückstand auf den drittplatzierten HSV, also da ist schon noch eine Lücke, aber das, finde ich, sieht ganz gut aus, was die U19 da im Moment spielt. Ein bisschen besser noch ist die U17 dran, die haben nämlich 3-0 in Aue gewonnen. Sind jetzt Dritter in der Achtergruppe, das heißt also, die belegen gerade einen Qualifikationsplatz für diese, ja, wie auch immer, Meisterschaftsrunde, was auch immer dann noch passiert. Nach
Zwischenrunde.
Der oder Zwischenrunde?
Ich glaube, das ist eine Zwischenrunde, ja.
Achso, also halt auf jeden Fall einen der drei Plätze, auf denen du, glaube ich, landen möchtest, wenn die Saison noch ein bisschen gehen soll. Das ist also schön. Und genau, da sind wir jetzt Dritter, haben 2 Punkte Vorsprung auf Cottbus. Ja. Genau, und zu den Frauen ist zu sagen, dass wir da einen Pflichtsieg, kann man glaube ich schon so sagen, verzeichnen konnten in Bischofswerda. Die sind, das ist krass, also die sind in der Regionalliga Tabellenletzter mit 2 Punkten nach 9 Spielen. Also die haben wirklich.
Ja, Bischofswerda jetzt.
Ja, ja, Bischofswerda. Also die haben noch nicht gewonnen. 7 zu 38 Tore. Und 2 davon waren eben von uns. Tabea Alsleben traf in der 35. Minute per Elfmeter und Lena Magers mit der, also hatte dann die Entscheidung. In der Nachspielzeit, also 90+1, und wurde eingewechselt in der 61. Minute. Also da hat der
also
Wechsel auf jeden Fall.
Den letzten mit 2 Punkten doch relativ schwer getan.
Na, ich weiß es nicht. Ich habe jetzt tatsächlich den Spielbericht nicht gelesen. Ich kann jetzt hier nur die sozusagen nur die Ticker-Ereignisse kurz wiedergeben. Das weiß ich nicht. Ich kann ja noch mal kurz drüber fliegen vielleicht. Also es kann ja manchmal auch 2-0 Siege geben, wo du eigentlich die ganze Zeit drückend überlegen bist und dann einfach erst später das Spiel machst. Ja? Aber muss ich jetzt tatsächlich passen? Kann ich
das Schwert haben mit dem Tore schießen, sagen wir es mal so.
Ja, genau. Ja, aber auf jeden Fall die wichtigen 3 Punkte geholt. Es war auch ziemlich wichtig, weil wir nämlich jetzt auf Platz 7 sind, haben 10 Punkte nach 9 Spielen und 4 Punkte Vorsprung auf den ersten Abstiegsplatz.
Oh ja, dann war es Pflichtsieg fast, oder?
Das war wirklich ein Pflichtsieg, ja. Und just rein in unsere Aufnahme platzt die Meldung, sorry, aber das muss ich jetzt kurz kundtun, dass Bundeskanzler Scholz Herrn Lindner entlassen hat als Minister. Das ist interessant. Aber steht hier, RBB, Push-Meldung. Steht hier, warte kurz, Ampelkrise. Bundeskanzler Scholz entlässt Finanzminister Lindner.
Okay,
ja, wen wundert.
Naja, bitte. Ja, naja. Dann würde ich sagen, haben wir nächstes Jahr Neuwahlen.
Das, ja, nächstes Jahr hätten wir ja eh gewählt, aber halt noch ein bisschen früher.
Also ein bisschen früher halt, ja, genau.
Genau. Ja. Naja, aber das Thema Wahlen, da reagiere ich heute aus Gründen ein bisschen allergisch, deswegen sparen wir das hier mal aus. Und gucken zurück auf die Frauen. Also, wir sind jetzt, wo waren wir denn? Wir waren, sind immer noch Platz 7 mit 10 Punkten nach 9 Spielen. 4 Punkte Vorsprung auf den ersten Abstiegsplatz, der derzeit vom ersten FFC Fortuna Dresden belegt wird. So.
Sehr gut.
Und was sonst noch passierte, und da kann man, glaube ich, ganz gut dran erkennen, wie die Leistungsstreuung in der Regionalliga dann doch ist. Es gab natürlich weitere Spiele ohne Magdeburger Beteiligung und unter anderem spielte eben auch Hertha BSC gegen Hansa Rostock. Ich weiß jetzt nicht, ob du ins Sendungsdokument oder auf die Ergebnisse geguckt hast, aber nee. wenn nicht, nee. tipp gern das Ergebnis. Also Hertha gegen Hansa. Rostock.
Frauen,
ja.
Na, wenn du mich so schon fragst, würde ich sagen 13-2, keine Ahnung.
Na, also fast. Also Hertha hat da ganz, ganz knapp gewonnen mit einem souveränen 12-0 gegen Hansa.
Ja, kann man mal so machen.
Ja, ja. Ich habe jetzt nicht gefunden, ob irgendwelche Toiletten brannten oder Züge mit Steinen beworfen wurden. Also ist halt nicht überliefert, weiß ich nicht.
Alter.
Aber auf jeden Fall, also da gab es eine richtige Reise. Und ich meine,
12-0 ist hart.
Das ist hart, ne? Und vor allem Hertha ist Dritter, Hansa ist Achter, ne? Also, 12, glaube ich, sage ich jetzt mal.
Okay.
Warte mal, wir sind Platz 7, nee, 12, da könnte hinkommen. Also, ja.
Das ist hart.
Das ist richtig deftig, ja. Das ist so, genau. Genau. Ja, naja, also, aber, um nochmal auf unsere Frauen zurückzukommen, Interimstrainer. Sieg.
Junge.
Ja, das ist schon, ja, ist schon krass. Genau. Ja, so viel also zu den anderen Mannschaften und wie gesagt zu den Frauen auch. Genau. Dann gehen wir hier heute im Schweinsgalopp durch. Ist ja krass. Und sind schon beim E-Sport-Update.
Darf ich zum
ja.
E-Sport?
Ja, darfst du natürlich.
Weil wir gerade über Wahlen gesprochen haben, bin ich irgendwie über Wale zu Delfinen gekommen.
Alter.
Kennst du?
Was? Jetzt bin ich sehr gespannt, was jetzt kommt. Auf jeden Fall ist Wale und Delfine jetzt schon mal das.
Na, pass auf.
der Sendungstitel. So.
Also, Wale und Delfine sind ja Säugetiere.
Das ist korrekt, ja.
So. Und kennst du die Fernsehserie Das Gipfeltreffen?
Nein.
Mit Olaf Schubert, Johann König und Thorsten Sträter.
Na, das klingt auf jeden Fall nach etwas, was ich kennen sollte, aber ich kenne es nicht.
Das musst du zwingend kennen, das ist großartig. Und da sind sie irgendwie, auch über Wale zu Delfinen gekommen. Und dann da sagte der Johann König, naja, es gibt ja Delfintherapien. So,
Stimmt.
Und der Schubert, ey, das ist ein Kunde. Und dann sagt der Schubert, naja, es gibt ja auch alternative Delfintherapien.
Mhm.
Mit Karpfen.
Okay.
Ich habe hier flach gelegen. Ich habe gedacht, ich gehe kaputt. Unglaublich. Ich dachte so, ja, es gibt ja auch alternative Delfintherapien. Und ich dachte, was kommt denn jetzt? Ja, mit Karpfen. Bäm!
Ja, na, vor allem ist der immer, der ist ja auch immer so trocken. Ich mag den eigentlich gerne. Also so.
Das Typ, ey. Oh, ja. Leute.
So, und jetzt musst du bitte noch die Verbindung herstellen zwischen Delfinen, Walen, Karpfen und unserer Nachwuchsabteilung oder unserer Frauenmannschaft. Jetzt bin ich sehr gespannt.
Ja, unsere Nachwuchs- und Frauenmannschaften sind ja auch alles Säugetiere.
Alter, ernsthaft.
Jetzt haben wir den Bezug dazu erreicht.
Gut, okay.
Na guck mal, es gibt ja, wir spielen ja in Blau, ne, und es gibt ja auch Blau-Wale. Ja. Ne, also.
Okay. Alles klar. Gut. Wale und Delfine, ich habe keine Fragen mehr. Das ist alles klar. Okay.
Ja.
Gut.
Dann ich wollte es mal kurz loswerden, das Ding mit den alternativen Delfinen. Das ist ein Kunde, ey. Okay,
Okay,
weiter.
weiter, genau. Schön. Also kommen wir doch von Karpfen und Lebewesen, also echten Menschen, zu virtuellen Personen, nämlich dem E-Sport oder E-Sports oder wie auch immer. Micha war wieder fleißig und hat uns wieder eine kleine Zusammenfassung zukommen lassen. Die geht jetzt hier
Typ.
in Minute 23 und ich spiele sie mal ein. Here we go.
Einen wunderschönen. Und hier kommt das Update zur E-Sport-Abteilung unseres großen ersten FC Magdeburg. Als Nachtrag zu letzter Woche spielten wir am zweiten Spieltag gegen den FC St. Pauli im ersten Spiel im Doppel 2:3 als Sieg unseres FC Magdeburg. Im zweiten Spiel gewann Ali dann das 1 gegen 1 im 3:4. Und somit ging auch der zweite Spieltag in Folge dann an uns. Am Ende des zweiten Spieltages standen wir dann auf Platz 1. So, jetzt das Update von dieser Woche Dienstag. Dort spielten wir gegen den VfL Wolfsburg. Im ersten Spiel im Doppel verloren wir 1:3. Im zweiten Spiel im 1 gegen 1 gewannen, nee, Entschuldigung, gewann nicht, sondern gab es ein Unentschieden von Ali mit einem 4:4. Und im dritten Spiel gewann Uno dann 5:1 gegen den VfL Wolfsburg. Und somit ist das sozusagen die Wertung als Unentschieden. In der aktuellen Tabelle sieht das so aus, dass wir auf Platz 2 hinter Borussia Dortmund sind mit 7 Punkten. Das sieht für die zweite Saison, glaube ich, sehr, 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 sehr gut aus. Und wir gucken mal, wo das Ganze hinführt. In dem Sinne, noch eine schöne Podcast-Aufnahme und bis denn. Tschüss.
Schön, Micha. Vielen, vielen Dank für die Zusammenfassung. Ja, zweiter Platz in der Liga ist jetzt erstmal nicht ganz so verkehrt. Jetzt kenne ich die Leistungsdichte da irgendwie in der Szene nicht so gut. Aber ja, schön. Freut mich sehr. Was wir auch noch verkünden können, ist erstmal, dass wir auch Micha gute Besserung wünschen dürfen. Der ist nämlich auch ein bisschen angeschlagen. Und er hat mich gebeten, auszurichten, dass es am Donnerstag keinen Stream gibt, aufgrund eben Krankheit und so weiter. Dafür gibt es aber am Samstag, will er von 12 bis 15 Uhr streamen und inklusive einer Live-Reaktion auf das Ulm-Spiel, was ja parallel läuft, weil er halt meinte, fürs Stadion reicht es bei ihm noch nicht, aber auf der Konsole kann er das dann zocken. Und am Sonntag gibt es auch nochmal einen Stream von 9 bis 14 Uhr und dann, da lese ich jetzt einfach nur das vor, was er mir geschickt hat. Kein Vorspiel, sondern Nachspiel. So. Und wisst ihr Bescheid? Und wenn ihr jetzt nicht Bescheid wisst, wäre es gut, wenn ihr am Sonntag um 9 Uhr und oder irgendwann dazwischen, also 9 bis 14 Uhr, vielleicht einfach mal in selbigen Stream reinschaltet, dann klärt sich das vielleicht. Also es wird auf jeden Fall wieder live, also fleißig gestreamt. Und ich finde eigentlich diese Idee mit der Live-Reaktion auf das Ulm-Spiel finde ich ganz cool. So, mal gucken, wie das wird. Aber zu Ulm kommen wir noch. Da habe ich eh Fragen auch. Und du als ewiger Fußballexperte wirst mir die natürlich sofort beantworten können.
Aber auf jeden Fall nicht.
Weil Ulm und so. Genau. Ja, naja, dann haben wir uns jetzt schon mal, sind wir jetzt warm gelaufen, würde ich sagen, für unseren sensationellen Rückblick auf ein sehr, sehr interessantes Spiel auf dem Betzenberg. Nämlich gegen den ersten FC Kaiserslautern. Das Spiel geht 2:2 aus, also wahrscheinlich könnten wir sagen, kleine Mini-Niederlagenserie von zwei in Folge erstmal logischerweise erstmal gestoppt, aber irre Partie, wie ich fand. Wo und wie hast denn du die eigentlich verfolgt?
Zu Hause.
Ganz entspannt. Ich war im Auto. Ich saß im Auto, wir waren am Wochenende sozusagen in der alten Heimat. Meine Frau hatte da beruflich zu tun in Gießen und am Sonntag war dann Rückfahrt und ich saß dann eben irgendwie, naja, im Auto auf der Rückbank und schaute das Spiel auf dem Handy. Hab also jetzt nicht jede Szene super präsent und habe mir jetzt auch nicht so furchtbar viele Stichpunkte machen können, nämlich gar keine. Ja, und dementsprechend auch schon, also habe ich gerade festgestellt, als ich hier mir die längst mögliche Zusammenfassung, die ich finden konnte, nochmal reingezogen habe, auch ein paar Sachen wieder vergessen. Aber ich glaube, das ist schon ein Spiel, an das man sich auch noch ein bisschen länger erinnern könnte. Und wahrscheinlich ist es auch ein Spiel, das man schon im Stadion gut hätte im Stadion sein können. Ich glaube, das war, glaube ich, ein ganz, ganz intensives Stadionerlebnis. Ja,
Das ist
Punkt.
durchaus im möglich, ja.
Durchaus im Bereich des Möglichen. Was man so zum Drumherum noch sagen kann, was ich ziemlich cool finde, ist, dass Philipp Herrscher offiziell nochmal verabschiedet wurde in Kaiserslautern, offenbar. Das habe ich aber
Ja.
nicht gesehen. Also ich habe tatsächlich wirklich erst zum Spielbeginn reingeschaltet. Würde jetzt aber auch fast wetten, dass Sky sowas auch wahrscheinlich nicht groß zeigt. Weiß ich nicht, fand ich aber schön. Ansonsten, ja, hau mal raus. Also wie sind wir denn in die Partie reingekommen? Was weißt du noch so zur ersten Halbzeit und was bewegt dich insgesamt so bei der Kiste?
Naja, ich glaube, da kann man, also das ist jetzt, weil man es halt schon zusammenpacken kann. Ich glaube, wir können gleich, also ich würde sagen, wir gucken zuerst mal gleich. Ach nee, machen wir es doch einigermaßen chronologisch. Ja, Lautern hatte ja ich glaube, so in der 4. Minute gab es ja schon die erste strittige Szene,
Ja.
wo Jokota im 16er von Falco Michel am Trikot gezogen wird und dann noch an der Schulter leicht festgehalten wird. Wo es meiner Meinung nach, wo wir uns da überhaupt nicht hätten beklagen dürfen, wenn es da einen Strafstoß gibt.
Sage ich auch, ich war jetzt gerade ein bisschen, ich habe überlegt, ob du die Szene meinst, weil ich mich nicht erinnern konnte, dass das so früh schon war im Spiel,
Ja,
aber
das war ziemlich früh, so 6. Minute oder so war das.
ah ja, das
Also
ging mir nämlich ähnlich. Ja,
da habe ich
genau.
so gedacht, oh, okay, da meint jemand gut mit uns. Ob man das dann nach dem Spiel noch immer noch so sagen kann, können wir noch ausarbeiten. Aber da dachte ich mir schon so, oh, da hatten wir ein bisschen Glück. Weil ich glaube, da gibt es schon auch Schiedsrichter, die da auf den Punkt zeigen. Ja, und dann machst du mit der ersten guten Möglichkeit ein wunderschönes Tor. Also jetzt mal
Ja.
unabhängig, jetzt mal, also jetzt mal unabhängig davon, nicht, dass jeder denkt, ich will das Tor schlecht reden. Nein. Aber man muss da natürlich auch sagen, ich finde es abenteuerlich, dass Kaiserslautern drei Spieler von uns am 16er völlig blank stehen lässt. Finde ich voll, also das finde ich wirklich abenteuerlich, dass die da völlig komplett alleine stehen lassen. Und der Rest ist einfach gut.
Geil,
Also
oder? Fand ich aber
so,
auch. Ja.
klasse Ball von Kars. Ja, und das Tor, müssen wir nichts zu sagen. Das Tor von Lorik ja, ist geil. Also
Ja.
trifft den da voll und wamst das Ding da zentral. Da kann Kral auch nichts machen. Ich glaube, er sieht den auch nicht so schnell und hat das Ding natürlich auch so viel Zunder. Ja. Geiles Tor einfach. Also für mich absolut Kandidat Tor des Monats. Und ja, und dann denkst
Also
du so,
ganz,
naja, cool,
warte,
führst.
warte, warte ganz kurz zum Tor noch. Also ich würde ja behaupten, Reimann hätte den gefangen.
Ja, klar.
Genau, also das wollte ich
Mit
bloß noch mal kurz
Sicherheit.
anbringen. Und ich wollte auch kurz, bevor du dann aufs zweite Tor gehst, auch noch mal kurz wertschätzen, was das einfach für eine geile Bude war. Und ich, vor allem, ich wusste nicht, da kannst du mir jetzt mal helfen, aber also ich habe das erste Mal aufgemerkt, als ich sah, dass Kars die Ecke tritt. Das erinnere ich jetzt nicht aus anderen Spielen, dass er irgendwie ein
Nee, nee.
Eckenschütze
Genau.
ist und dachte schon so, warum trittst du jetzt eigentlich die Ecke? Müsstest du nicht irgendwie im Strafraum stehen? Naja, und der Rest ist halt einfach ein Gedicht, ja. Also,
Ja, super Tor.
wie er
Also
den da
auch gut.
reinnagelt, Alter, ey, ohne
Ja,
Scheiß. Und also,
auch.
und da willst du als Tor, ich glaube, ernst, also jetzt mal ernsthaft, ich glaube, da willst du als Torwart einfach auch nicht im Weg stehen. So,
Ja,
oder?
ich glaube, wenn du da die Hand dran hast, tut's weh. Also, und ich glaube,
Ja.
selbst dann geht das Ding, glaube ich, rein, weil
Ja, glaube ich auch.
er hätte ja wirklich voll getroffen. Also, das ist ja so
Perfekt
ein
auch.
Tor, das ist ja dann so ein Tor, also entweder Tor oder raus aus dem Stadion. In dem
Genau.
Fall war es dann Tor. Also, nee, also war eine mega Bude, muss man wirklich sagen. Das war ein richtig geiles Tor. Ja, und dann geht's weiter, ja. Und dann macht dann Herrscher nach einem schönen Ball von Matthiesen mit einer tollen Annahme auch. Das hat man in der ersten Perspektive gar nicht so gesehen. Das sieht man aber wunderbar dann aus der Hintertorperspektive. In den Highlights hat man das gut sehen können. Die Annahme ist halt
Ja.
wirklich absolute Klasse. Nicht
Ja.
nur, weil die Annahme an sich klasse ist, sondern also wenn es beabsichtigt war, also dann sowieso mega, mega Kompliment. Aber der Ball hat genau die, also springt genau in so einer Länge vom Fuß weg, dass Kral nicht genau weiß, gehe ich jetzt hin oder bleibe ich im Tor? Weil er macht ja dann ein, zwei Schritte nach vorne und bleibt dann stehen. Und ich glaube, dieser Moment, wo er da zögert, das ist der Moment, der es dann Herrscher auch ermöglicht, dass er den Ball dann reinhaut. Weil ich glaube, wenn Kral da durchzieht und nicht überlegt, gehe ich hin oder gehe ich nicht hin, ich glaube, dann könnte er sogar rankommen. Aber so, also ja, einfach ein geiles Tor. Also auch das, schöner Ball von Matthiesen, super, super Annahme. Und Herrscher guckt auch, das finde ich dann eben auch, da sieht man dann eben schon, auch so Unterschiede zur letzten Saison, finde ich, in solchen Kleinigkeiten. Herrscher hat auch kurz den Kopf oben geguckt, wo steht der Torwart und schließt dann und haut nicht einfach nur blind drauf, ja, sondern guckt genau hin, wo steht er und ja, super Tor auch. Ja, jo, dann führst du da 2-0. Ich dachte mir so, was
genau.
ist hier los?
Genau. Ja. Ich würde jetzt nochmal kurz auf Pause drücken wollen, weil ich noch zwei Fragen habe, wobei ich die zweite jetzt auch direkt schon wieder vergessen habe. Oder eine Anmerkung und eine Frage. Die Anmerkung ist, das war unser dritter, wenn ich das richtig weiß, war das unser dritter Torschuss. Also der erste war ja so ein, ich weiß nicht, was das war, aber auch von Hercher so eine Art, also eigentlich der Versuch aufs Tor zu spielen, aber dann eher so ein Gewaltroller und dann diese zwei Abschlüsse, die dann auch Tore waren. Also das, wenn ich da nicht ganz falsch liege, aber einen riesen Chancenwucher hatten wir ja nicht in der Anfangsviertelstunde. Was ich erstmal cool finde und gerne wertschätzend festhalten wollen würde, dass wir da wirklich, ja, also zwei super Situationen super machen und ja, dann eben da 2-0 in Führung gehen. Was ich aber auch fand, war, also, oder das ist die Frage an dich, wie fandest du Kaiserslautern in der ersten Viertelstunde? Weil ich fand die nämlich schon eigentlich recht gut im Spiel, so.
Ja, fand ich auch, aber du machst halt 2 Tore, ja.
Genau. Und dann fallen die Tore aber für uns. Aber grundsätzlich fand ich schon, dass Lautern da insgesamt schon noch sehr präsent war, irgendwie gut drin war. Und ja, dann auch eigentlich, wenn man ehrlich ist, weil sie auch keine andere Wahl hatten im Großen und Ganzen, ja, dann auch gut weiterspielen, ne? Und halt draufbleiben.
Ja. Also die haben, genau. Also du hast, klar, ich glaube, du hast schon gemerkt, nach dem 2-0 haben sie schon kurz schütteln müssen.
Ja.
Aber ich fand, das hat nicht lange gedauert, dann waren die wieder gut im Spiel, ja. Und das hat uns ja dann auch, die haben uns ja dann auch gut beschäftigt dann, sag ich mal, ja. Also ich hatte da nicht den Eindruck, dass man hat jetzt nicht das Gefühl, dass Kaiserslautern von dem 2-0 sonderlich lange geschockt war.
Genau, ja, genau. Ja,
weil normal, also ist ja schon so, dass du einen Gegner mit so einem Doppelschlag innerhalb von 2 Minuten schon auch so ein bisschen brechen kannst, aber den Eindruck hatte ich jetzt bei Kaiserslautern nicht.
Ich auch nicht, ja. Genau. Ja, das wollte ich bloß nochmal kurz, bevor wir jetzt weitergehen, nochmal kurz wissen, ob mein Eindruck da stimmte. Genau. Ja, und dann ging's weiter. Jetzt muss ich ehrlich sagen, also ich
dann
nehme mal an.
Dann ging's dahin, so langsam.
Dann ging's so langsam dahin, genau. Falco Michel kriegt dann in der 30. Minute eine gelbe Karte, die, jetzt muss ich nochmal kurz mich
sortieren. Die zum Strafstoß führt.
Nee. Die Karte, die zum Strafstoß führt, ist die in der 36. Minute. Das ist die gelb-rote, wo er runtergeht,
oder?
Nein,
die gelb-rote ist wegen einem Halten oder im Mittelfeld. Ah, die erste gelbe Karte bekommt er mit dem Strafstoß, der da gegeben wird.
Okay, genau. Ja, und da schieden sich ja dann das erste Mal schon die Geister so ein bisschen, oder?
Ja, es ging hoch her.
Also ich muss jetzt sagen, ja, ich habe dann auch irgendwann aufgehört, im Discord mitzulesen, weil mir das irgendwann ein bisschen anstrengend wurde mit diesem relativ harten, wie ich fand, Schiedsrichter-Bashing. Ich muss jetzt ganz ehrlich sagen, ich fand jetzt das Foul, was dann zum Elfmeter führte, fand ich jetzt auch, ja, weiß ich nicht, habe ich jetzt nicht viel gesehen, sagen wir es mal so.
Ja, das Problem war ja, also ich versuche es jetzt aus meiner Sicht zu erklären. Ja, also nicht, dass jetzt falsch ankommt. Ich sage auch nach dem, was ich so gesehen habe, und das waren leider nur 2 Einstellungen, sage ich auch, war es eher keiner. Also dann hätte ich eher den in der 6. Minute gegeben. Das war für mich dann tatsächlich, wenn man die Bilder, die wir zur Verfügung haben, von der Wiederholung, was wir gesehen haben in dem Moment, nur die können wir ja auch beurteilen. Mhm. Und wenn ich nach diesen Bildern gehe, sage ich ganz klar, ist der erste, also das Trikot halten von Michel an Jokota, ist für mich da wesentlich offensichtlicher als der zweite, der dann gegeben wird. Jetzt versuche ich mal aus meiner Sicht, so wie ich mir das dann dachte, das mal so zu sagen, wie ich denke, wie das abgelaufen ist. Also der Schiedsrichter pfeift, gibt den Strafstoß und man weiß es ja, der VAR prüft das ja definitiv. Strafstöße werden ja generell geprüft, genauso wie Tore. Und ich vermute, ja, ich will das damit nicht gutheißen, nicht, dass das hier wieder völlig falsch ankommt. Ich vermute einfach mal, es lief dann so ab, die werden zwei, drei Einstellungen gehabt haben, vielleicht sogar 4 oder 5 und haben irgendwo gesehen, es gab vielleicht einen Kontakt, der dann reicht zum Fallen. Jetzt kann man natürlich sehr, sehr, sehr emotional darüber diskutieren, ob ein solcher Kontakt zwingend ausreicht, um einen Strafstoß zu geben, beziehungsweise Foul zu pfeifen. Ich persönlich bin auch kein Freund davon, bei Kleinstkontakten jedes Mal zu pfeifen. Ich finde das auch scheiße. Das ist aber meine Vermutung, dass die was gesehen haben, wo sie dann draus schließen konnten, okay, Es ist keine klare Fehlentscheidung und deswegen greifen wir nicht ein und schicken ihn nicht raus. Das ist jetzt einfach mal mein Erklärungsansatz dafür, dass er halt nicht rausgeschickt wurde. Jetzt kann man natürlich stundenlang darüber diskutieren, ob das ein Strafstoß war oder nicht. Wie gesagt, ich sage auch, verglichen mit dem ersten Trikot halt in der sechsten Minute ist das für mich der klarere Elfmeter von
Ja,
beiden.
für mich auch, ja.
Nichtsdestotrotz, jetzt kam noch mal auf die gelbe Karte, wenn ich jetzt nicht ganz großen Scheiß erzähle, die gelbe Karte bekommt er ja nicht wegen der Härte des Fouls, sondern die gelbe Karte bekommt er ja aufgrund dessen, dass er eine Torschance verhindert. Also wenn er dort auf Strafstoß entscheidet, was er in dem Moment tut, muss er ja da auch gelb geben, weil Michel dann in dem Moment eine Torschance verhindert. Und deswegen gibt es diese gelbe Karte zwangsläufig aufgrund der Regel, die da eben so ist. Deswegen ist es völlig egal, ob der den hart trifft oder nicht. Das spielt keine Rolle. Die gelbe Karte gibt es einfach, weil das dann in dem Moment zur Regel gehört. Verhinderung einer klaren Torschance, Strafstoß gelb. Früher wäre es rot gewesen. So. Und deswegen ist für mich diese gelbe Karte, wenn er da den Strafstoß gibt, auch völlig unstrittig. Weil sie ist nun mal im Reglement so verankert.
Weil es sozusagen so zwingend dann eben einfach sozusagen Folge ist.
Die
Ja,
gelbe
okay.
Karte gibt es eben einfach aufgrund dessen, dass er eine klare Torschance verhindert. Wenn er so entscheidet. Jetzt kann man, wie gesagt, es ist müßig jetzt zu diskutieren, ob es jetzt ein Strafstoß war oder nicht. Es wurde so entschieden. Ich sage auch, verglichen mit dem Halten ist für mich eher das Halten ein Strafstoß als diese Szene. Wie gesagt, immer unter der Voraussetzung, das, was wir im Fernsehen gesehen haben. Und Sky hat leider Gottes nur, wenn ich mich recht erinnere, die Szenerie von hinten gezeigt.
Ja, ich
Also
glaube
von
auch.
so.
Ja,
Und
ich
du hast halt
glaube
nichts von der Seite gesehen, nichts von vorne gesehen. Und ich bin der Meinung, wenn man, also ich weiß nicht, ob du dir die Zusammenfassung von der Sportschau angeguckt hast. Ich habe die vorhin auf YouTube mir nochmal angeguckt. Da ist eine Perspektive von der Seite, die ist allerdings ein bisschen weit weg. Da bin ich schon der Meinung, man sieht schon, dass Michel wieder mit dem Arm an der Schulter ist, also mit der Hand an der Schulter ist. Und man kann den Eindruck haben, ob das jetzt so ist, weiß ich nicht, aber man kann den Eindruck haben, dass er ihn unten am rechten Fuß erwischt im Laufduell. Aber wie gesagt, das ist eben von der Kameraperspektive recht weit weg. Deswegen, ja, ist es schwierig, da zu sagen, trifft er oder trifft er nicht. Man kann da diesen Eindruck gewinnen. Und deswegen, ja, ist halt doof für uns gelaufen in dem Moment. Ich tue mich dann allerdings auch schwer, dass dann im Nachhinein davon geredet wird, dass das eine spielentscheidende Szene war. Also, weil das habe ich auch öfter gelesen und auch gehört. Ja, das war die spielentscheidende Szene, die hat dafür gesorgt, dass das Spiel gekippt ist. Was in meinen Augen Bullshit ist. Das war keine spielentscheidende Szene, das war es 1:2. Du warst noch zu 11 auf dem Rasen. Also, da war nichts spielentscheidend dran.
Ja, sehe ich
Also.
genauso. Sehe ich 100% genauso, eben genau mit dem Argument, das du gerade schon gebracht hast. Es war immer noch 11 gegen 11. Du kannst ja immer noch Fußball spielen. So und ja, passiert halt. So, weißt du? Da fanden, genau, Punkt. Ja.
Genau, und dann gibt's ja die zweite gelbe Karte für Michel. Die ist für mich völlig unstrittig.
Ja, das war
Tatsächlich.
6 Minuten später tatsächlich. Genau.
Die ist für mich wirklich unstrittig. Also man hat auch gesehen, Michel hatte große Probleme. Da sieht man eben eine gute Halbzeit mal in einem Zweitligaspiel, wo ihn ja alle so hochgejubelt haben, wo er dann eine gute Halbzeit gespielt hat, wo er reinkam. Da habe ich mir schon gesagt, na, lasst uns erstmal abwarten, wie das so weiterläuft, wenn er spielt. Und jetzt hat man ja gesehen, das waren 36 wirklich nicht gute Minuten von ihm. Also das wurde öfter überlaufen da im Mittelfeld und ohne dass er da viel gegenzusetzen hatte. Und in der Szene, sorry, aber ich bin der Meinung, ich kann von einem Profisportler, der nichts anderes macht, als diesen Sport auszuüben, kann ich einfach erwarten, dass wenn ich im Hinterkopf habe, ich habe eine gelbe Karte, dann kann ich im Mittelfeld nicht so hingehen und dem Gegner meine Hand in den Rücken halten. Das geht nicht. Natürlich nimmt Yokota, auch da muss ich sagen, dieses verdammte leichte Fallen bei Kleinstkontakten. Ich meine, warum? Also, das ist kein schwerer Kontakt. Ich sage aber, wie gesagt, ich bin auch der Meinung, die gelbe Karte ist korrekt, weil der Arm hat da nichts zu suchen. Ja? Und er muss eben in dem Wissen, dass ich gelb habe, muss ich einfach cleverer agieren. Also, dann lasse ich ihn entweder laufen. Ja, dann, oder ich, nee, ich lasse ihn laufen. Nicht entweder, sondern ich lasse ihn dann laufen. Und versuch dann nicht irgendwie wieder mit dem Arm da irgendwas zu machen. Nee, geht nicht. Ist einfach nicht clever gewesen von Michel. in der Situation und fliegt da halt in meinen Augen völlig zurecht vom Platz.
Naja, und das Bittere an der Stelle ist, das hatte ich gar nicht so auf dem Schirm, habe ich jetzt aber vorhin in der Pressekonferenz dann nochmal gehört, Tietz wollte ja wechseln, ne? Der
Tietz
wollte
wollte
nämlich wollte
wechseln.
den runternehmen. Ich glaube, der irgendein Spieler, den er einwechseln wollte, stand wohl auch schon bereit. Das war nämlich, als ich das Spiel sah, und diese Information nicht hatte, war das mein erster Gedanke, zu sagen, okay, also Falko Michel, ich finde den irgendwie cool, aber in dem Spiel war er also an vielen Stellen überfordert. Der hätte
Vollkommen
wahrscheinlich
überfordert,
nach der
ja.
gelben Karte vielleicht früher runtergemusst, aber das hat Christian Tietz auch gesehen und konnte dann aber eben nicht mehr wechseln.
Ging
Und
dann
was
nicht
ich,
mehr, ja.
nee, was ich aber auch, was ich aber auch sagen muss, also Lautern hat das natürlich auch, also hat das schon auch ein bisschen gesucht. Also ich glaube, die haben das auch schnell gerochen, dass sie da im Mittelfeld jemanden haben, den du mit Tempo begegnen kannst, und dann kriegt der Probleme. Wir können vielleicht nachher, oder vielleicht machen wir es auch gleich, auch nochmal ganz kurz über Jokota sprechen, weil ich fand, dass wir den gar nicht im Griff hatten, das ganze Spiel nicht.
Erste Halbzeit zumindest.
Also, ja, okay, zweite Halbzeit war ja dann aus Gründen sowieso nochmal was anderes, aber alter Verwalter, also wenn ich jetzt einen Spieler, wenn ich mir einen Spieler aussuchen könnte von Kaiserslautern, den ich gerne hätte, dann wäre das der, weil ich fand den richtig, richtig stark, und der hat uns da schon einige Knoten in die Beine gespielt. Das war schon interessant, und mein Eindruck war so ein bisschen, dass eben, naja, dass man da natürlich auch solche Duelle dann im Mittelfeld versucht hat zu finden, und sie auch fand, und naja.
In drei Szenen, die ein Stück weit, also die, ja, die für Diskussion gesorgt haben, war Jokota bei Michel. Das war in der
Genau.
sechsten Minute, das war der Elfmeter, der Strafstoß, und es war die
Genau.
gelb-rote Karte.
Ganz genau. Ja.
Also das war wahrscheinlich wirklich, wie du sagst, dass die schon gesagt haben, dann spätestens nach der gelben Karte werden sie Jokota gesagt haben, so, du, den verwickelst du jetzt mal in Duelle.
Genau. Naja, und da finde ich eben, also spielentscheidender, oder was das Spiel wirklich verändert hat, war der Platzverweis, so. Weil dann Lautern ja schon einfach dran war ab dem Zeitpunkt. Ist ja auch klar. Ich meine, du verlierst da im Mittelfeld einen Spieler, Tietz wechselt dann und bringt für Neuenberger den Kollegen Hoti, um sich da defensiv wahrscheinlich nochmal so ein bisschen zu stabilisieren. Aber dann wurde es anstrengend zu gucken, fand ich. Also ab der gelb-roten Karte, das war dann, ja, war anstrengend,
Ja,
weil
es war krass.
da ging es halt schon
Es
einmal
war.
viel, viel Einbahnstraße, so irgendwie.
Ja, und da kann man jetzt klar, woran liegt das? Ich finde es dann schon einigermaßen krass, dass eine Mannschaft wie wir, die ja schon gerne das Spiel kontrolliert, ja, es ist ja auch, sagte Christian Tietz auch, er will den Ball haben, er will kontrollieren. Fand das schon beeindruckend, also wie krass Lautern uns dann wirklich so bespielt hat, dass wir komplett die Kontrolle verloren haben. Also wir haben ja mit dem 1 zu 2, finde ich, mit dem Strafstoß, oder spätestens mit dem Strafstoß zum 1 zu 2, fand ich, ist das Spiel sowieso gekippt. Also jetzt unabhängig von dem Platzverweis, ich fand, Lautern war schon vorher, waren die einfach besser drin im Spiel dann. Und mit dem Platzverweis, wie du schon sagst, hat sich natürlich auch einiges verändert. Klar, du bist einer weniger, dann wird es natürlich auch, dann kommt das Stadion von denen natürlich auch noch dazu. Klar, dann wird es natürlich schwieriger. Aber ich fand trotzdem es heftig, dass wir es nicht geschafft haben, trotz Unterzahl auch mal ein bisschen Ruhe ins Spiel zu kriegen.
Naja, wir haben
Also
ja auch. Nee,
wir haben
mach mal
ja
zu Ende.
nur noch, wir haben ja nur noch, also wirklich nur noch hinten rausgeknallt. Also wirklich gar nicht mehr versucht, irgendwie im Mittelfeld mal auf den Ball zu treten, mal noch mal ein bisschen Ruhe reinzubringen. Es war alles weg. Es war alles weg. Also es ging gar nicht mehr. Wir haben nur noch die Bälle rausgeschlagen. Wir haben keine zweiten Bälle geholt. Gar nicht. Überhaupt nicht in der Phase. Also ich rede jetzt so von der Phase ab 11 Meter bis weit in die zweite Hälfte rein. Also wirklich, ich würde sagen, von 10 zweiten Bällen hat Lautern Minimum 8, wenn nicht sogar 9 geholt. Immer wieder. Und das war schon krass, dass wir auch so in den Zweikämpfen nicht so richtig drin waren.
Naja, und halt
Was
auch,
gerade was die zweiten Bälle angeht.
genau, naja, und wenn man ehrlich ist, es gehört, glaube ich, auch ein bisschen mit zur Geschichte des Spiels dazu. Also auch bis zum Elfmeter gab es ja auch keine zwingenden Abschlüsse mehr. Ich glaube, wir hatten in der Halbzeit auch so ein Expected Goals, der sehr, sehr niedrig war, oder dann irgendwann wurde da dieser Wert eingeblendet oder so.
0,6.
Ja, irgendwie so. Also das war jetzt auch nicht so, dass wir da irgendwie bis zur 32. Minute, wo der Elfmeter war, da halt ein Offensivfeuerwerk abgefackelt hätten und Chance um Chance uns erspielt hätten. So war es nämlich, so war es halt nicht. Ich glaube, wir haben dann halt noch die, hatten dann, glaube ich, noch eine Möglichkeit, das nochmal so ein bisschen höher zu stellen. Ansonsten war es das aber auch. Und naja, hat ja schon gesagt, ne, dass ich halt auch fand, dass Kaiserslautern einfach von Beginn an eigentlich gut drin war, und naja, dann verkürzen konnte und dann hatten die natürlich da den entsprechenden Schwung. Und es wurde dann natürlich auch wesentlich, also wir hatten ja dann einfach auch noch ein bisschen mehr Räume, wenn wir, als wir dann einer weniger waren. Das war dann, also es hat natürlich, also sozusagen also aus lauterer Perspektive eigentlich, also war das für die so ein perfekter Verlauf, wenn man jetzt mal die zwei diesen Doppelschlag da rausnimmt. Aber sind so gut reingekommen, waren dann gut dran und die hatten ja auch etliche, also ich glaube, der Ache hat, glaube ich, dreimal Pfosten oder Latte oder sowas
Ja,
getroffen.
dreimal Aluminium getroffen, ja.
So, und auch da möchte ich nochmal kurz innehalten, weil ich den glaube ich. Ich weiß gar nicht, ob der in den anderen Spielen gegen uns schon mal auf dem Platz stand. Ich habe den jetzt jedenfalls bewusst das erste Mal spielen sehen. So. Und das ist ein Mittelstürmer. Also der kann ein bisschen kicken, muss ich sagen. Hut ab. Also das ist
Der ist
schon.
schon gut, ja.
Der kann schon ein bisschen was. Ja, den fand ich auch nicht schlecht. Ja, genau. So. Aber jetzt waren wir ja beim sozusagen Halbzeitausklang eigentlich. Ja, wo wir halt eben das 1 zu 2 kriegen und dann diese Wechsel hatten. Und dann gehen wir mit einem 1 zu 2 in die Pause. So. Naja, und zweite Halbzeit. Warte mal, wann fällt denn das? Ach so, das 2-2 fiel ja relativ spät.
Das 2-2 fällt dann relativ spät, ja.
Aber auch
Aber
über die. Ja.
es war ja, also das war ja krass. Also es war ja schon, ja, es war ja schon heftig, was Lautern dann hat liegen. Klar, ich meine, das waren dann alles so Möglichkeiten. Also es ging ja dann auch nicht wirklich ein Ball aufs Tor, immer knapp neben das Tor. Also Hanslik zum Beispiel hat dann einen Kopfball noch
Ja.
vorbeigeköpft. Ich glaube, Ache hatte auch nochmal einen vorbeigeschossen. Dann hatten wir ja, glaube ich, um die 60. Minute rum. Ja, diesen einen Konter, den du dann eben nutzen musst in Unterzahl.
Das war das Ding
Wo
mit Gras?
Borchu zu Kars spielen will, aber Tomjak noch irgendwie dazwischen kommt. Ich glaube, war es Tomjak? Ich
Ja,
glaube, es war Tomjak. Ich
ich
glaube, es war
glaube
Tomjak,
ja.
ja.
Ich glaube auch.
Und ja, und das war dann, das sind dann so die Dinger, die musst du dann eben nutzen, wenn du in Unterzahl spielst und dann so ein Konter hast, ja, das musst du dann einfach besser ausspielen. Und das ist auch was mir aufgefallen ist, dass wir die Konter grundsätzlich, wenn wir den Ball mal hatten, dass wir die Umschaltsituation dann richtig schlecht auch ausgespielt haben. Das meine ich damit vorhin, als ich gesagt habe, wir hatten dann auch wenig Kontrolle. Wenn wir dann am Ball waren, schnell wieder hergeschenkt. Also all das, was uns ja eigentlich stark macht, so diese Ballkontrolle, war da gar nicht da. Gar
Ja,
nicht.
da hast du recht. Ja, das war dann, also es war in der zweiten Halbzeit, war das wirklich auch auffällig. Weil das dann auch irgendwann ist das ja eine Kraftfrage. Ne? Wenn du halt immer irgendwie noch für einen Kollegen, der nicht mehr auf dem Platz spielt, Platz ist, mitlaufen musst und dann mal den Ball hast, dann ist es, glaube ich, günstiger, wenn du den einfach mal so ein bisschen zirkulieren lässt, einfach um selber auch mal ein bisschen zu pusten und so und wieder Sicherheit zurückzugewinnen. Und das war wirklich auffällig, dass wir da auch teilweise aber auch einfach die Bälle dann wieder hergeschenkt hatten und oder Lautern sich die gut wiedergeholt hat. Aber das stimmt, das war mir an einigen Stellen auch deutlich zu einfach, gerade eben vor dem Hintergrund, dass es, glaube ich, ganz gut gewesen wäre, selber mal ein paar Ballbesitzphasen zu haben, um einfach, ja, naja, da einfach mal durchzuschnaufen, ja, genau.
Ja, und ich glaube, was dann natürlich für Kaiserslautern auch noch, muss man eben auch sagen, vielleicht war es gut, dass Anfang, also für uns war es gut, dass Anfang ihn dann noch relativ spät gebracht hat. Ich fand, als Opoku reinkam, war das auf der linken Seite, also auf unserer rechten Defensivseite auch nochmal ein ganz, ganz schwieriges Spiel, weil der hat da mit unserer rechten Seite auch gemacht, was er wollte. Also das, was Yokota in der ersten Halbzeit gemacht hat, hat dann Opoku nach seiner Einwechslung gemacht. Den haben wir ja gar nicht in den Griff bekommen. Also
Stimmt, ja.
der konnte ja auch machen, was er wollte. Deswegen danke an Markus Anfang, dass er den in Anführungsstrichen erst so um die 60. Minute gebracht hat und der dann nur eine halbe Stunde spielen konnte. Weil das war ja, also der hat ja da mit unserer rechten Seite, der ist ja da phasenweise Schlitten gefahren, Hilfe. Also Junge, Junge, da hat man schon phasenweise, da hat man dann hin und wieder auch ordentlich Glück, dass die da nicht mehr draus gemacht haben. Oder eben auch, da muss man schon sagen, also was mir an dem Spiel sehr gefallen hat, und das ist für mich ein ganz, ganz großer Unterschied zum Hannover-Spiel, die Mannschaft hat sich in jeden Zweikampf reingehauen, auch wenn sie nicht jeden
Absolut,
gewonnen hat.
absolut,
Aber sie haben
ja.
sich in jeden Zweikampf reingehauen, sie haben keinen Zentimeter einfach hergegeben. Also es war schon, das war eine ganz, ganz, das war eine richtig gute Verbesserung zum Hannover-Spiel. Und ja, und deswegen spielst du am Ende wahrscheinlich dann auch 2-2, weil du A, das nötige Glück hast, dass die Dinger da ans Aluminium gehen und B, eben aber auch, das muss man wirklich sagen, über 90 Minuten da mit 10 Mann dann wirklich dich in alles reingehauen hast, was ging. Und da, deswegen nimmst du am Ende diesen Punkt auch verdient mit in meinen Augen.
Ja, geh ich zu 100% mit. Der war teuer, also der war teuer, der Punkt, da kommen wir gleich noch drauf sicher. Aber ja, alles das, was du sagst, unterschreibe ich total. Ich würde gerne nochmal, aber aufs 2-2 nochmal genauer
Ja, da
blicken.
müssen wir definitiv drauf gucken, ja.
Ich mir, also weil mir dann jetzt beim Gucken der Highlights nochmal auffiel, dass wir relativ häufig, wenn wir so Gegentore bekommen, also ist irgendwie Jean-Hugues Neda in der Nähe. So.
Ja, aber das ist, also da muss ich, also ich hab mir das Ding tatsächlich vorhin bestimmt 10 Mal angeguckt.
Okay.
Und also mir fallen da drei Sachen auf. Sache 1, grundsätzlich erstmal, die Ecke ist gut getreten. Hat eine flache Flugbahn, der ist einigermaßen scharf und geht auf einen kurzen Pfosten. Der ist wirklich gut getreten. Was dann aber auffällt ist, und da weiß ich nicht, müsste man Christian Tietz mal fragen oder unseren Standardtrainer, weiß nicht, ob der für Defensivstandards auch verantwortlich ist. Ich sehe da keine richtige Zuordnung. Ich sehe da irgendwie, habe ich das Gefühl, dass unsere Spieler dort im Raum verteidigen. Weil das siehst du daran, dass Ache im Moment der Ecke, wenn die reingeht, stehen Ache und man sieht leider nicht, wer der zweite Spieler ist. Also nicht der auf dem kurzen Pfosten, sondern der Richtung Reim, der dann mehr Richtung Tor steht. Die stehen beide und werden aber beide, habe ich das Gefühl, im Raum gedeckt. Also der eine gegen, also Irone ist der Gegenspieler von dem hinteren Spieler und Matthiesen steht im Raum, sage ich mal, in der Nähe von Ache. Und dann wird der Ball ja, wie gesagt, auf den kurzen Pfosten geschlagen. Gnaker verlässt den Pfosten, was in dem Moment vielleicht auch gar nicht falsch ist. Dadurch kann Reimann im Tor bleiben. Aber das Problem ist, dass dann Matthiesen damit hingeht. Matthiesen geht mit in dieses Kopfballduell und lässt Ache stehen.
Genau.
So, und Hugonet kann man da eigentlich kaum einen Vorwurf machen, weil er ist derjenige, der eigentlich bei dem anderen Gegenspiel, bei dem anderen Kaiserslauterer steht. Von daher denke ich mal, dass die Zuordnung schon so war, dass Hugonet eigentlich bei dem bleiben sollte und kommt dann natürlich nicht rechtzeitig zur Ache hin, weil Matthiesen sein Ache verlässt.
Ja, stimmt, hast recht, ja.
So, und dann
Ja,
klar,
ja.
dann ist es natürlich für Reimann extrem unglücklich, weil er den aus 3 Metern dann durch die Beine, da kannst du nichts machen. Das ist einfach, und da muss ich auch Dominik Reimann in Schutz nehmen, weil ich da auch Stimmen gehört habe, die gesagt haben, da muss er raus. Nein,
Nee,
sehe ich nicht so.
sehe ich auch nicht so.
Sehe ich nicht so, weil der ist, wie gesagt, der ist scharf getreten, da kommt es schwer dahin zu kommen und dadurch, dass Gnaker ja in dieses Kopfballduell geht, finde ich, braucht er da nicht hin. Und dann ist es einfach unglücklich, dass er den Ball dann durch die Beine bekommt. Also das ist eher so, ich glaube, da kann man so, müsste man Matthiesen mal fragen, warum er zu Gnaker hingeht in dieses Kopfballduell und Ache dann stehen lässt.
Ja, und vor allem, also ich meine, wenn du, ich glaube, ein Spieler von Kaiserslautern in so einer Szene auf keinen Fall knochenfrei
Ist Ache.
am Fünfer stehen lassen möchtest, dann ist das Ragnar Ache.
Ja.
So, also das fand ich dann, naja, als es dann auch im Spiel nochmal in der Wiederholung war, da hat man es dann auch ganz gut gesehen, das fand ich schon krass, wie frei der da ist. Ne? So, und dann, nachdem er ja nun wirklich das Aluminium einige Male testete, konnte auch er da nicht mehr daneben köpfen. So, ja, und dann steht's da 2-2. Ich hatte eigentlich auch mehr oder weniger auf den Treffer gewartet, so, weil sich das,
Ja,
naja,
das hat sich angedeutet, das 2-2.
irgendwie,
Ja.
irgendwie abzeichnete. Und das war dann, es hat dann auch nicht mehr so wehgetan. Es hat dann aber dazu geführt, dass ich so dachte, oh fuck, Alter, ey, 68. Minute und die werden jetzt bestimmt drücken. Das wird sau anstrengend. Das war's ja dann auch.
War es ja auch.
Ja, genau. Genau. Ja, und da gab es ja noch so ein paar Sachen von Lautern, die da ganz gut aussahen. Da gab es ja dann auch diese eine Szene, da habe ich auch so gedacht. Ich glaube, du weißt, welche ich meine. Die ist auch in den Highlights. Da kriegt ein lauterer Spieler irgendwie den Ball auch im 16er und dann stehen drei von uns drumherum und können den irgendwie nicht vernünftig vom Ball trennen. Das ist, glaube ich, in der Szene auch einfach schwer. Und ich glaube, dann ist es auch Ache, der nochmal einen Abschluss hat. Und war das nicht auch die Szene, in der Yokota da noch den Kopfball macht?
Der Joghurt dann am Kopf am Tor vorbeiköpft.
Weiß
Genau.
ich nicht. Aber da haben wir auf jeden Fall an einigen Stellen haben wir da auch richtig Mehl. Muss man sagen, also ich glaube, oder lange Rede kurz, ich denke, wenn wir das Spiel verlieren, können wir uns nicht beklagen. Also genügend Chancen hatte Kaiserslautern, das zu drehen.
Nein, also finde ich, also wenn vor dem Spiel einer gesagt hätte, wir spielen da 2-2, du holst einen Punkt, hätte ich sofort unterschrieben.
Ich auch, absolut,
So
ja.
ärgerlich ist es natürlich, Unterzahl hin oder her. Ärgerlich ist, du führst nach einer Viertelstunde 2-0, schaffst es dann aber nicht, das Spiel zu beruhigen. Und das ist das, was ich ärgerlich finde. Was natürlich auch dann, klar, Lautern hat auch, die haben auch gedrückt ohne Ende, gar keine Frage. Aber es war halt schade, dass du es dann nicht schaffst. Und das ist auch gar keine Kritik. Es ist einfach schade, dass du es dann nicht schaffst, mit einem 2-0 im Rücken das Spiel so zu beruhigen, dass du den halt so, sag ich mal so, so halt den Zahn ziehst, ja. Also hinten raus muss ich sagen, war es schon, also Reimann hätte in meinen Augen durchaus eine gelbe Karte verdient für Zeitspiel, muss ich sagen. Also das war schon
Na,
grenzwertig.
da sind wir bei der 6-Sekunden-Regel von der letzten Folge.
Nee, der Ball lag ja, war ein Abschläger, also der Ball
Ach so.
lag ja am Boden, aber trotzdem, also er hat sich schon sehr, 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 sehr viel Zeit gelassen. Machen alle, es ist überhaupt kein, es war halt, ich fand es halt nur krass, wie wir auch da ordentlich an der Zeitspieluhr gedreht haben. Von daher, also da bin ich schon der Meinung, da hätte er auch eine gelbe Karte verdient gehabt für, aber gut, hat sie nicht bekommen, von daher alles gut. Und ja, am Ende gehst du, dann finde ich, verdient mit einem 2-2 vom Rasen, auch wenn es ein bisschen glücklich war. Aber was natürlich richtig scheiße ist, war dann das Ding von Kars.
Genau, ja, das ist richtig
Also
teuer. Ja.
an der Außenlinie auf Höhe, Mittellinie muss ich so nicht hingehen.
Ja, finde ich auch. Und
Beziehungsweise
ja.
darf ich so einfach nicht hingehen. Vor allem dann nicht, wenn ich auch hier gilt das Gleiche wie bei Falco Michel. Wenn ich schon gelb vorbelastet bin, dann gehe ich nicht so hin.
Ja.
Und man sieht's in den Highlights, sieht man es, er kommt einfach, ja, klar, es ist auch ein bisschen Pech, er kommt einfach ein bisschen zu spät. Du siehst, er will zum Ball, er will den Spieler nicht treffen. Also er geht da jetzt nicht hin, um den Spieler umzuhauen. Er will schon ganz klar den Ball spielen, der kommt ein bisschen zu spät und trifft dann den Spieler. Ja, die gelbe Karte ist vollkommen berechtigt, da gibt es Gelb-Rot. Ja, bin ich der Meinung, muss man in der 93. Minute so an der Stelle, wenn er das 25 Meter vom Tor macht, weil er Angriff stoppen will, regt sich, glaube ich, keiner drüber auf, aber so Außenlinie, Höhe-Mittellinie, nee, komplett unnötig.
Ja, das werden wir ja gleich im nächsten Segment nochmal weiter besprechen, was das jetzt bedeutet, weil das wird, glaube ich, jetzt schon zu einem größeren Puzzle und auch zu einem großen Problem für Christian Tietz. Sehe ich insgesamt genauso ein, zwei Sätze noch zu Kars an sich. Frag mich nicht, warum das jetzt in dem Spiel mir das erste Mal auffällt. Der hat das bestimmt in allen anderen Spielen vorher auch schon so gemacht, aber was ich wirklich krass fand jetzt in dem Lautern-Spiel, war, was der an Metern macht, was der an Sprints anzieht. So, also der arbeitet richtig viel, finde ich total geil, macht ihn für mich nochmal umso wertvoller. Und der war eben auch einer der Spieler, wo du immer dachtest, naja, also wenn überhaupt beim Club jetzt nochmal was passieren kann, dann über einen erlaufenden Ball von Kars und so. Und ich weiß gar nicht, wie man so viele Sprints über so eine Distanz überhaupt durchhält. Also großen Respekt. Und ich glaube, der tut unserem Spiel auf so vielen Ebenen einfach gut, auch mit vielen Dingen, die jetzt eben nicht. Die du nicht in Toren messen kannst, so, ne? Aber die einfach von der Spielweise her geil sind, so.
Er hat ligaweit die meisten intensiven Läufe.
Ja, wundert mich null. Und
Aber weil du gerade solche Zahlen ansprichst, was auch interessant ist, ich habe das, also Quelle ist da Who Scored. Mich hat das mal interessiert, wie so defensiv vor allem sich unsere Mannschaft so präsentiert und mir, also was da auffällt ist. Und das fällt negativ auf. Dass Mathiesen der Spieler ist bei uns, oder nicht nur bei uns, sondern ligaweit der Spieler mit den meisten Fouls pro Spiel, 2,1 im Schnitt.
Aha, okay.
Das Schlimme ist, Mathiesen spielt auf einer Position, wenn er foult, sind die immer relativ tornah. Also da muss unbedingt her, dass er das abstellt. Weil was da auch auffällig ist, und das finde ich schon interessant, die ersten 10 Spieler, wie gesagt, er ist Erster und der nächste Verteidiger tatsächlich kommt erst an Position 11.
Ach,
Also
gucke an.
die anderen neun, die da hinter ihm sind, in den Top 10, sind alles Offensivspieler, beziehungsweise Mittelfeldspieler. Und er ist der einzige Verteidiger dann unter den Top 10 und der ist auch noch vorne. Also da muss unbedingt Christian Tietz mal ein bisschen hingucken, dass es einfach weniger wird, weil 2 Fouls pro Spiel von einem Verteidiger ist zu viel.
Ja, definitiv. Genau, und der wird uns fehlen gegen Ulm. Dann war die Mannschaft noch zu neunt und bringt trotzdem den Punkt noch nach Hause.
Ja
Also
gut,
ja,
die Minute da, naja.
war jetzt nicht mehr viel, aber genau, also ich möchte das auch nochmal unterstreichen, was du vorhin meintest, dass das auch ein ehrenwert erkämpfter Punkt war. Das fand ich insgesamt auch. Also die kämpferische Leistung, Einstellung und so weiter waren top, konnte man der Mannschaft gar nichts vorwerfen, meiner Meinung nach. Und deswegen freue ich mich tatsächlich auch über den Punkt, auch wenn er uns, glaube ich, noch ein paar Tage beschäftigen wird mit Blick auf den Kader dann gegen Ulm. Aber ja, es ist natürlich, also da gibt noch einen anderen Teil in mir, der dann so sagt, naja, aber wenn du in Lautern 2-0 führst, schade, weil das ist, glaube ich, schon ein Pfund so. Und wir wissen alle, Lautern ist ein schweres Pflaster, das ist nicht einfach, aber ja, gut, wie gesagt, unter den gegebenen Rahmenbedingungen ist der Punkt, glaube ich, total in Ordnung. Und ja, und du hast ja noch eine Statistik, nämlich wir haben jetzt im dritten Spiel in Serie ein Gegentor nach einer Ecke bekommen.
Ja, das ist tatsächlich, das finde ich schon krass. Also wir haben jetzt, ich glaube, wir haben jetzt laut WhoScored, haben wir jetzt 4 Gegentore nach Standards schon wieder nach 11 Spielen. Wie gesagt, in den letzten dreien tatsächlich in jedem Spiel nach einem Eckball ein Gegentor. Das muss zwingend abgestellt werden.
Ja, das stimmt. Standardtrainer, do your magic sozusagen, wenn du auch defensiv, also Verteidigung und so weiter, wenn das da eine Rolle spielt. Genau. Hast du noch was zu Kaiserslautern? Haben wir noch irgendwas vergessen? Irgendwas Wichtiges? Noch irgendwie? Ich habe jetzt hier erstmal nichts, eigentlich nichts mehr auf dem Zettel. Dann lass uns doch gerne zum Ulm-Spiel kommen, das jetzt wie gesagt am Samstag um 13 Uhr stattfindet im HKS. Zur Bilanz kann ich nichts sagen, weil es bisher noch keine Pflichtspiele gegen Ulm gegeben hat. Dementsprechend gab es auch kein letztes Spiel gegeneinander. Aber Ulm ist natürlich interessant. Die sind in der ewigen Zweitligatabelle auf Platz 52. Wir sind auf Platz 92. Der SSV Ulm hat vor 23 Jahren das letzte Mal in der zweiten Liga gekickt, und weist auch eine Saison in der Bundesliga auf. Das war 99-2000. Da kann ich mich auch noch gut dran erinnern, das war auch irgendwie so eine funky Geschichte. Sind die da nicht auch irgendwie durchmarschiert oder so? Du bist doch hier so ein Statistikmensch, der das alles weiß.
Das war
Genau.
das damals das legendäre Interview nach irgendeinem Spiel. Skandal!
Ja?
Ja,
Ah.
ja. Und weißt du, ich glaube, weißt du, wer damals Trainer in Ulm war?
Ja, Rangnick, Ralf Rangnick.
Genau, ein gewisser Ralf Rangnick.
War seine zweite Station, wenn ich das richtig gelesen habe, als
Das
Trainer.
war, glaube ich, auch die Saison, wo er so ein bisschen, wo er den Beinamen Oberlehrer bekommen hat, weil er im Sportstudio die Viererkette erklärt hat.
Ja, oder Fußballprofessor oder so, ne?
Oder irgendwie so, ja, genau. Also das war schon.
Ah, das war mit Ulm, alles klar. Na, gucke an.
Ich glaube,
Okay.
da war er bei Ulm, ja.
Okay, naja, also auf jeden Fall, also Ulm ist spannend. Werden zur Rückrunde hatte ich mir, also genau, zur Rückrunde hatte ich mir überlegt, nochmal einen Gast zum SSV Ulm in den Podcast zu holen. Wir haben da ja tatsächlich auch einen Kontakt. Ich habe den jetzt mal noch nicht aktiviert, weil ich mir so dachte, vielleicht lohnt sich das mehr in der Rückrunde, wenn man sich auch nochmal so den einen oder anderen Tipp abholen kann, was man in Ulm gesehen haben muss, wenn wir dann dort spielen. Es ist an dem Wochenende vor Ostern, das weiß ich schon, weil ich ja schon darauf spekuliere, dass wir uns da noch hinbewegen, Herr Haufe, als Fanclub auch und so, das wäre schon irgendwie geil. Lange Rede kurz. Ulm ist jetzt wieder durchmarschiert von der Regionalliga Südwest diesmal in die zweite Liga und wie wir alle wissen oder viele wahrscheinlich auf dem Schirm haben, hatte ein gewisser Leo Cienza da einen maßgeblichen Anteil dran an diesem Aufstieg der Ulmer letzte Saison. Der hat nämlich da in 34 Spielen 12 Tore erzielt und 15 aufgelegt, was ihm einen Bundesliga-Vertrag einbrachte, wie wir auch wissen. So,
Janusz Gora
Janusz
war das
Spora?
damals. Janusz Gora hat damals nach dem Spiel, ich glaube gegen Rostock, Skandal!
Okay.
Ja.
Oh Mann, das ist jetzt für mich wieder so eine Nummer wie Rivaldo 2002, weißt du? Also habe ich jetzt kein Bild zu. Macht
Musst du
aber
mal
nichts.
suchen bei YouTube, wirst du bestimmt was finden.
Ja. Wir können ja hier nochmal ein bisschen weiter in der Statistik wühlen. Also die Ulmer haben in dieser Saison auch 11 Spiele gespielt, erst zweimal gewonnen. Und zwar in Elversberg und gegen Braunschweig, also direkt hintereinander, 3 Unentschieden. In Paderborn und dann jetzt zuletzt in Darmstadt und gegen Schalke. Das habe ich mir angeschaut, nochmal in der Zusammenfassung oder in den Highlights. Ulm-Schalke war auch interessant, weil da siehst du eigentlich nur Ulm spielen, Schalke eigentlich kaum. Die hatten dann am Ende irgendwie eine Chance. Was ist denn, man, das ist doch auch so ein, das ist doch so ein
Schalke
Untoter inzwischen,
bodenlos,
oder?
Alter. Schalke ist bodenlos.
Also da ist doch schon wieder der
Also ich
Trainer
frage,
irgendwie also wird er
also
schon wieder
wie, also
kritisiert und so.
da frage ich mich inzwischen, da frage ich mich inzwischen, wie konnten wir gegen die eigentlich 2-2 spielen? Genauso wie ich mich inzwischen aber auch, man muss also Hut ab vor Nürnberg, wo ich, genauso wie ich mich bei Nürnberg inzwischen frage, wie konnten wir gegen die eigentlich 4-0 gewinnen? Also wenn man inzwischen sieht, was Nürnberg da so auf den Rasen pflastert und ja, und Schalke seitdem 2-2 bei uns. Himmel, Herrgott. Das ist ja schon beängstigend, ey.
Ja, das ist wirklich,
Mann, Mann,
wirklich
Mann.
beängstigend. Soll jetzt aber gar keine Sonne von Ulm wegnehmen und den 0-0. Da gab es schon auch gute Chancen. Auf jeden Fall war das 1 der 3 Unentschieden und dann gab es 6 Niederlagen für Ulm. Und zwar gleich zu Beginn 3 in Folge. Lautern, Regensburg, Düsseldorf. Außerdem verloren gegen Nürnberg, Köln und Karlsruhe. Und haben 9 Punkte, sind auf Tabellenplatz 15, also kurz vor der Abstiegszone, 10-13. Tore. So, und was ich von Ulm auch weiß, ist, dass die wohl schon auch recht kräftige, knackige, hochgewachsene, körperlich spielende Innenverteidiger wohl haben.
Oha.
Und bitte?
Oha.
Ja, und jetzt in der Zusammenfassung habe ich nochmal mitgenommen, also zum Schalke-Spiel habe ich nochmal mitgenommen, dass halt eine laufstarke Mannschaft ist. Die haben wohl die zweitmeisten Kilometer in der Liga absolviert bisher hinter Köln. Und
Okay.
die Idee ist da wohl, naja, klingt jetzt ein bisschen wie so eine Binse, ne? Aber stabil verteidigen, aber auch einen gewissen Druck erzeugen. Also wahrscheinlich einfach Fußball spielen, keine Ahnung.
Binse. Ja,
Ja.
Tatsache. Ich sehe es gerade.
Genau. Ansonsten weiß ich jetzt also über Ulm nichts, außer dass ich sehr, sehr gern dorthin fahren möchte, weil ich dieses Stadion mega geil finde und dort gerne einfach mal sein wollen würde. Was hast denn du zu Ulm noch also sozusagen in der
Oh,
Hinterhand als.
tatsächlich gar nichts. Also ich habe noch keine Minute von denen gesehen dieses Jahr. Also
Okay.
das ist wirklich so, also gar nichts. Und von daher kann ich wirklich zu Ulm auch überhaupt nichts sagen. Also da kein. Nee.
Tja, dann müssen wir uns halt einfach am Samstag ein Bild machen, es hilft ja nichts. Und werden es dann entsprechend wissen. Aber spannend ist ja schon die Aufstellungsfrage jetzt in dem Spiel für uns, weil weil Kahrs nicht spielen kann und ansonsten gibt es ja keinen gelernten Innenverteidiger, der fit ist. Marusic ist, glaube ich, noch nicht so weit. Und
Kein gelernter Innenverteidiger, der fit ist?
habe ich Innenverteidiger gesagt? Ich meinte Mittelstürmer.
Ja, naja, wobei, ich meine, wir stellen ja auch gelernte Rechtsaußen auf linken Verteidigerposten. Also es ist, glaube ich, gar nicht so weit, hey, und vielleicht auch, dass die Innenverteidiger bei uns mal Stürmer spielen.
Ja,
Also.
das war jetzt wahrscheinlich Freud, der da sprach, weiß ich auch nicht. Nee, aber genau, also offensiv wird es interessant und ich kann schon mal so ein bisschen spoilern, das wirkt sich auch auf meinen Ergebnistipp aus. Genau, aber wir können ja mal schauen. Also, mach doch hier mal bitte die Verletztenliste auf, Dankeschön. Also genau, ausfallen tun Kuhinja und Bockhorn
Gut,
mit
Kuhinja
Kreuzbandrissen,
ist
Marusic, Benderis immer noch, also nicht so richtig fit,
Kreuzband.
Musonda ist noch. Fällt noch aus. Hier steht Mohamed El Hankouri auch noch als verletzt gelistet. Das weiß ich jetzt allerdings gar nicht, was der eigentlich konkret hat. Ich weiß auch gar nicht, ob wir das schon wissen. Und Barış Artık war jetzt auch nicht im Kader gegen Lautern, hat wohl eine Fußverletzung. Also für den ist das auch gerade eine richtige Kacksaison bisher, muss man schon so sagen. Ja, und wenn Barış auch nicht spielen können sollte, was ich jetzt gar nicht einschätzen kann, weil ich das jetzt nicht weiter verfolgt habe, dann wird es schon spannend. Aber genau. Reimann wird im Tor stehen. Heber, Mathiesen und Hugonet würde ich mal da hinten in die Dreierkette stellen.
Ja, da wird sich nichts verändern.
So. Genau. Und dann, also wenn wir jetzt mal davon ausgehen, dass Elhan Kuri nicht spielen kann, dann bräuchten wir fürs Mittelfeld zwei neue, nämlich Michel und
Ja,
Elhan Kuri hatten wir das letzte Mal.
dann spielt Lorik links.
Lorik. Wie fandest du den eigentlich insgesamt gegen Lautern in der ersten Halbzeit?
Also erste Halbzeit gut.
Ja, ne? Fand ich auch.
Zweite Halbzeit schwer zu bewerten, ja. Aber zweite Halbzeit
Ja.
war schon auch sehr, sehr defensiv. Also aber ich fand so diese offensiven Geschichten, die er reingebracht hat, das war sehr ansprechend, ja.
Ja, und ich hab ein, zwei Mal an dich gedacht, weil der hatte auch so ein paar Läufe Richtung Grundlinie. Auch gleich ganz am Anfang, wo er da den Ball so rüberspielt und dann eben Herrscher da diesen Gewaltroller loslässt. Okay, also Lorik, dann wahrscheinlich Gnaka im Mittelfeld, ne? Der
Ja,
wird sicher gesetzt sein.
Gnacker, ja.
Herrscher, denke ich auch.
Herrscher rechts, ja.
Und dann brauchen wir noch einen vierten und da würde ich
Ein
jetzt fast,
Zentral, Krempiki.
würde ich Krempiki auch mal nominieren, genau, hätte ich doch gesagt. Krempiki. So, tja, und
Ja,
vorne?
wenn Barış tatsächlich ausfallen sollte wieder.
Dann ist es Bocu.
Ja, wobei, sorry, aber Bocu.
Ja, aber
Also
der wird spielen.
ich würde tatsächlich gerne mal Ito von Anfang an sehen. Mal wieder.
Okay, dann schreiben wir es auf, kein Problem.
Also links Ito, dann zentral Teixeira
Na, es wird wahrscheinlich auch stattfinden, ja.
und rechts dann
Na, Neuenberger?
Neuenberger, ja.
Weil der kommt
Weil
wenigstens mal zur
den fand ich
Grundlinie.
eigentlich bis zu seiner Auswechslung gegen Kaiserslautern auch nicht so, auch nicht schlecht.
Nö, fand ich auch. Und dass der, also und das war ja dann, also klarer
Das war ein
taktische
klarer taktischer Wechsel. Ja.
Geschichte, der auch richtig war. Also den fand ich auch okay. Soweit. Also Ito, ich schreibe jetzt mal Ito. Bei Ito schreibe ich mal Artig noch in Klammern, weil ich, wie gesagt, nicht weiß, ob der fit wird.
Ja.
Oh, jetzt explodieren ja die Push-Meldungen.
Gut, man könnte natürlich tatsächlich auch für Krempicki könnte man natürlich auch mal überlegen, wenn er jetzt körperlich soweit ist, mal mit Piringer dort zu spielen.
Piringer?
Ah, Piringer. Warum sage ich immer Piringer?
Das weiß ich nicht.
Leipert.
Leipertz für?
Für Krempicki.
Machen wir mal. Kann dir übrigens sagen, dass wir bis. Sorry, dass ich da jetzt immer wieder zwischengrätsche, aber mein Telefon explodiert hier. Eilmeldung RBB24. Ampel aus. Scholz stellt Vertrauensfrage am 15. Januar. Neue Wahlen bis Ende März. Genau.
Siehst du.
So, also live für euch, die das dann schon wissen werden, wenn ihr das hier hört.
Live
Genau.
für euch, die das schon wissen werden.
Ja, also für uns live, für euch nicht. So, aber zurück zu Lück hier. Also Loric, Gnacker, Leipertz, Hercher. Finde ich jetzt nicht verkehrt. Und dann Ito, Artig, also Ito Schrägstrich Artig, Teixeira, Neuenberger. Oder Neuenberger, Teixeira, ginge auch. Also, dass du halt Neuenberger in die Mitte packst und Teixeira halt auf die rechte Seite, das ging, also, oder die können ja auch im Spiel tauschen und so, aber das wäre auf jeden Fall auch eine Sache, die gehen würde. Aber so, aber das wird vorne, dann haben wir ja eigentlich wieder so diese Situation, die wir letzte Saison auch schon hatten, wo wir halt sozusagen keinen Mittelstürmer hatten und dann irgendwie immer versucht haben, den Ball so ein bisschen ins Tor zu spielen. Das war phasenweise sehr zäh, erinnerte ich mich. Also, ich
Ja.
weiß nicht so genau.
Ja, aber du hast, wen willst du denn vorne reinstellen?
Ja, hast du keinen anderen. Ist ja
Ja,
klar, musst es ja so
eben.
machen. Musst es ja so
Du
machen.
könntest Mathiesen vorne reinstellen. Als Prellbock, aber.
Ja, na gut, aber der hat auch schon mal ein schönes Tor gemacht. Da aus der Drehung. Irgendwann zu Hause. Im Stile eines Mittelstürmers. Aber gut. Naja, wird interessant. So, Ergebnistipp. Kerstin kann nicht mittippen, weil sie nicht da ist. Wie glaubst du, geht das Spiel aus am Samstag?
Ja, ich hoffe ja, dass wir diese Heimserie endlich mal beenden. Von daher tippe ich mal auf ein hart erkämpftes 2:1.
Okay. Ich habe 0-0 auf dem Zettel, tatsächlich, weil ich irgendwie, ach, ich weiß nicht. Also, wenn ich, also so die Kombination stabil, also vielleicht stabile Defensive. Ich meine, für einen Aufsteiger, was hatten die 13 Gegentore in 11 Spielen? Naja,
Oh,
okay,
das ist gut. Das
das ist
ist gut.
schon, ne? Also, das ist schon okay. Und ja, wir mit unseren Kleinen da vorne, ja, nee, ich bleibe mal beim 0-0. Wünsche mir natürlich einen Sieg, aber ja, mal gucken, wie das gegen Ulm wird. Ich habe auch bei Ulm, muss ich dir auch ganz ehrlich sagen, überhaupt gar keine Vorstellung, was uns da in der Gästekurve erwartet. So, ob uns da überhaupt irgendwas erwartet. Ich weiß nichts über die, das ist ja furchtbar.
Na, oh, ich denke mal schon, dass das Ulm ein bisschen was mitbringt, oder? Ich meine, das ist natürlich auch eine undankbare Anreise, aber auf den Samstag.
Ja, na, ich meine eher so, also gibt's da eine organisierte Fanszene und so, aber das, also da ist ja dann der Planet immer sehr, sehr hilfreich, da Aufschluss zu geben, aber da habe ich auch gar keine Vorstellung. Naja. Wir werden es sehen. Wir werden es tatsächlich sehen und können dann nächste Woche drüber plaudern. Das ist doch fein. Gut, was hast du noch zu Ulm kundzutun?
Vielleicht habe ich gleich was zu Ulm. Warte kurz.
Okay, ich kann dir eine Jeopardy-Melodie einspielen, wenn du
Nee,
möchtest.
brauchst du nicht.
So lange dauert es nicht.
Wo sind sie denn? Ulm hat im Schnitt 1223 Gästefans.
Na, ist okay.
Davon war die Spitze bis jetzt in Köln mit 3000, die wenigsten waren in Paderborn mit 400.
Frag mich, woran das liegt, aber okay.
Ja, es ist interessant, es ist wirklich interessant. Alter, das ist aber, also das müssen wir kurz mal durchgehen. Grüße an den Padercast an der Stelle. Regensburg, die wenigsten Fans in Paderborn. Ulm, die wenigsten Fans in Paderborn. Darmstadt, die wenigsten Fans in Paderborn. Und dann war es das auch mit Paderborn. Aber auch da spannend, die wenigsten waren insgesamt, das war Hannover mit 300 in Braunschweig. Ja, okay, es hatte Gründe. Das kann man also rausrechnen. Ansonsten hatte die wenigsten Auswärtsfans Regensburg mit 230 in Paderborn. Nein, stimmt nicht. Elversberg mit 150 bei uns.
Okay, krass.
Ja, genau. Fürth und Elversberg hatten die wenigsten Fans jeweils gegen uns. 201 und 150. Wie gesagt, Ulm hat im Schnitt 1223, wobei da glaube ich, dass das Spiel in Köln den Schnitt ordentlich nach oben zieht. Also, sag mal, wenn in Paderborn 400 waren, würde ich sagen, kommen zu uns vielleicht so 250 bis 500. Weil es ist doch noch mal ein Stück weiter als Paderborn, glaube ich.
Ja.
Kann mich da jetzt auch böse täuschen, aber ich glaube schon.
Na, wir werden es sehen, auf jeden Fall. Bin gespannt. Bin gespannt. So, gut, krass. Wollen wir sonstiges machen?
Ja, müssen wir ja.
Müssen
Wenn
wir
wir im
nicht. Wir können
Programm
auch
bleiben
einfach
wollen.
aufhören. Nee,
Nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee,
ne,
nee.
dann machen wir sonstiges. Jetzt müssen wir das vom Anfang nochmal aufgreifen. Also,
Ach so, ja.
was ich als
Da wir ja
FCN
gerade bei Paderborn waren.
war, da passt auch genau, weil wir gerade bei Paderborn waren, genau. Also der SC Paderborn hat die Geschäftsführung komplettiert ab 1.12. und ein
Jo.
gewisser Alexander Wahler übernimmt dort den kaufmännischen Bereich.
Herzlichen Glückwunsch. Jetzt ist die Frage, wem man da jetzt beglückwünschen kann.
Ja, na erstmal zu Alexander Wahler, weil er einen neuen Job hat. Darf also wieder arbeiten, schon mal gut. Aber ansonsten hat mich das schon auch ein
Überraschend. Ja, also
bisschen gewundert, so.
ich fand es auch überraschend, ja, muss ich auch sagen. Also, mehr möchte ich dazu auch gar nicht sagen.
Ja, wie soll man sagen? Also, man sagt das ja auch so zu Kindern, ne? Müsst ihr eure eigenen Erfahrungen machen, das betrifft bei Paderborn auch zu.
Das ist wie mit
So.
der wie mit der heißen Herdplatte, ja.
Das ist fies jetzt, das ist fies. So, aber ja, aber trifft's auch. Also genau, nun gut. Also mal gucken. Genau, wir haben, also es wurde dann hier in unserer, wir haben ja diese kleine gemeinsame WhatsApp-Gruppe. Das wurde dann natürlich sofort gefragt hier und auch rumgefrotzelt halt, jetzt kommen sogar schon kaufmännische Leute wegen der besseren Trainingsbedingungen. Und das wurde dann von uns ja auch relativ souverän gekontert mit ja, also viel Spaß.
Ja, genau.
Und genau, und vielleicht sollten wir an der Stelle auch einfach, genau, also einfach diese Personalie zur Kenntnis nehmen und viel Spaß und Erfolg in Paderborn und alles schön. Genau, aber Ostwestfalen ist vielleicht eben auch einfach nicht Sachsen-Anhalt, wer weiß, vielleicht passt es ja auch wie Arsch auf einmal, I don't know. Wir werden sehen und werden uns berichten lassen. Genau, und ansonsten hast du jetzt hier noch auf dem Zettel Bayern gegen Donetsk, wieso eigentlich auf Schalke? Was ist denn das?
Weil Donetsk seine
Ah, okay.
Champions League Heimspiele aufgrund der kriegerischen Situationen im Land auf Schalke spielt.
Ja, alles klar. Okay. Alle?
Ja.
Alle?
Ja.
Ah, krass.
Ja,
Okay.
tatsächlich. Die spielen ihre. Naja, ich meine, es ist für die Schalke auch schön. Ja.
Können
Sehen
Sie
Sie
mal
mal
ordentlich
wieder,
Fußball gucken, oder was?
sehen Sie mal Sachen, die Sie in 30 Jahren nicht mehr sehen werden.
Ah ja, okay.
Ja. Ja, und da gab es ja, also das ist ja schon krass, ja. Also, wenn man sich das, also, ja, fangen wir vorne an. Also, Hintergrund ist dessen, warum ich der Meinung bin, dass das für den gesamten Fußball interessant ist, ist ja, ich meine, es ist ja schon geisteskrank, was die da für Preise aufgerufen haben, ja. Also, die billigste Karte im Stehbereich, da ruft Donetsk, weil du in der Champions League haben die wohl gesagt, die haben ein flexibles Preismodell. Und je nach Nachfrage werden dann die Preise entsprechend gestaltet. So,
Boah,
es
das ist
gab in
aber auch
München,
pervers. Okay,
ja,
ja.
es gab in München gab es wohl um die 55.000 Ticketanfragen für dieses Spiel. Und da hat sich dann Schacht der Donetsk gesagt, naja, Mensch,
Wenn
wenn da
das so ist.
55.000 Anfragen kommen, dann machen wir doch mal hier, dann hauen wir doch hier mal preistechnisch mal so richtig einen raus. So, billigste Stehplatzkarte 52 Euro, Sitzplatz 105.
Bitte was? Stehplatz wie viel?
52.
Was?
Kein Scheiß.
Also warte mal kurz. Also jetzt nur noch mal für mich und damit ich das verstehen kann, ja. Du bezahlst 52 Euro, um
Für
dann
Stehplatz.
90 Minuten rumzustehen und dir ein Bayern-Spiel anzugucken. Was zum Teufel? Also,
Oder
das ist ja
105,
Mond.
oder 105 eine Etage höher auf Schalke im Sitzplatzbereich.
Und das ist die günstigste Sitzplatzkarte.
Ja, gibt also die hast ja keine für anderen. Also du hast ja Schalke hat ja auch einen Außenblock unten Stehplatzrang und oben Sitzplatzrang, da ist dann
Ach
egal.
so, mein, ach
Also
so meinst du? Ja, okay.
hast halt
Ja,
jeweils unten und oben jeweils eine Preiskategorie, glaube ich.
ja. Okay. Hui,
Oh,
ja, ja.
wenn man jetzt überlegt, Bern hat 26 bezahlt für den Stehplatz und Bergamo 28. Und von Bayern sagen sie, naja, ihr seid Bayern, ihr habt 55.000 Anfragen, ihr
Ach,
zahlt mal
krass.
52.
Als gleicher Wettbewerb, gleiche Runde.
Ja, gleicher Wettbewerb, gleiche Runde.
Ah, das ist aber frech.
Anderer Gegner. So. Und dann hat die aktive Fanszene oder dieser Dachverband von der Bayern Fanszene dort, also Südkurve München ist ja dieser Dachverband. Und glaube ich, oder war es Club Nummer 12? Auf jeden Fall hat die Südkurve München gesagt, wir lassen uns hier nicht verarschen. Leute, zieht eure Anfragen zurück Und dem sind tatsächlich auch sehr, sehr viele Leute gefolgt. Also von 55.000 Kartenanfragen sind es jetzt noch 19.000. Also da haben tatsächlich auch 36.000 gesagt, ja, wir ziehen das zurück. Ja, krasse Nummer. Zeigt halt auch den ganzen Irrsinn, der da im Fußball immer mehr stattfindet. Und ich kann Don jetzt ein Stück weit verstehen, aber das ist frech. Das ist einfach nur frech.
Ja, vor allem
Um
ist es jetzt,
es mal ganz vorsichtig zu sagen.
das ist richtig. Und jetzt nach meiner Logik müssten die Tickets jetzt aber günstiger werden. Also
Ja, normal müssten sie jetzt günstiger.
wenn es jetzt nach, wenn es, wenn es danach tatsächlich geht, nach Nachfrage und die Nachfrage sinkt, müssen die Preise auffallen. Ja.
So, wenn man dann mal guckt, weil man sagt ja gerne mal die bösen Bayern, wenn man aber guckt, Bayern nimmt bei einem Champions League-Spiel für einen Stehplatz 19 Euro.
Ja, das ist sehr fair, finde ich.
Ja, genau. Und jetzt kannst du ja überlegen, was bei uns ein Zweitliga-Ticket kostet, Stehplatz. Du bist ja auch schon bei, ich glaube, 16 oder 17 Euro. Bayern nimmt für ein Champions League-Spiel 19 Euro. Also nur mal so als Vergleich. Ja, und das ist halt Wahnsinn, ja. Also 105 Euro für einen Sitzplatz, Alter.
Ja.
Im Oberrang auf Schalke.
Ja.
Alter.
Ja, naja, vor allem, also mein Ding ist ja dann halt auch immer wieder, wer geht dann da hin, weißt du? Also kann dann einfach der, weiß ich nicht, 17-jährige Auszubildende,
Nö, der
der
muss
alles
vielleicht.
fährt, weißt du? Das kannst du knicken. So, oder
Ja
halt
gut, wenn,
als.
der sowieso alles fährt, kann er sich es wahrscheinlich schon leisten, weil als 17-jähriger Auszubildender würde ich sagen, wenn du da alles fahren kannst, dann kannst du auch die 52
Ja,
Euro
okay.
zahlen.
Aber du weißt, was ich meine. Ja, also
Ja, klar.
also das ist ja krass. Also das ist das, was ich mich dann sofort immer frage, welches Publikum ist dann da? So, und wen schließt man da eben auch einfach aus und so, ja, das ist ja, also ist ja alles nicht mehr normal. Und auch dieses flexible Modell,
Ja, krass, ja.
puh, huiuiuiui. Also, und dass du dich da als Bayern-Fan hart verarscht fühlst, kann ich total nachvollziehen, weil das ist ja gar nicht mehr zu erklären, ne? Das ist quasi. Weiß ich nicht, Bergamo oder so. Also ich meine, es ist ja jetzt nicht irgendwie das Halbfinale oder sowas, weißt du? Es ist einfach die gleiche fucking Runde.
Genau, und da muss man eben auch
So.
sagen, bei aller Kritik auch, die da sicherlich auch berechtigt ist, aber da muss man schon sagen, da sind die Bayern-Fans, also gerade auch die aktive Szene von Bayern ja schon seit Jahren,
Ja.
diejenigen, die immer den Finger in die Wunde legen. Und deswegen finde ich es auch richtig gut, dass da aufgerufen wurde und gesagt wurde, Leute, wir lassen uns jetzt nicht verarschen, wir ziehen jetzt hier unsere Anfragen zurück und finde ich gut, dass sie das halt auch schon, also dass sie das eben auch boykottieren dann und
Ja.
sagen, die Preispolitik machen wir nicht mit, finde ich richtig gut, dass das dann passiert. Weil das ist dann tatsächlich auch in meinen Augen konsequent. Du kannst, klar, es ist immer, ja, du kannst es mit Bannern etc., kannst du, aber du bist ja trotzdem drin und hast es trotzdem bezahlt. Aber das ist mal konsequent.
Genau, naja, und das ist eben so die berühmte Abstimmung mit den Füßen eben, ne? Also dann zu
Genau,
sagen,
ja.
gut, okay, Arschgeleckt, dann gehen wir nicht hin. Das ist ja das, was man halt immer gern mal fordert, was wir halt auch fordern, was dann aber einfach nicht verfängt, weil du natürlich deinen Verein sehen willst und so. Aber das könnte man ja an vielen, vielen, vielen Stellen, könnte man das ja eigentlich genauso machen, mach's halt aber nicht, ne? Das hatten wir ja hier schon relativ oft. Insofern, ja, sehe ich das genauso und ich muss schon auch an der Stelle mal sagen, also ich finde Bayern München als Verein einfach kacke, aber die aktive Fanszene dort, also da gibt es viele Aktionen, wo ich sage, kann man echt den Hut ziehen. Also diese ganze Landauer-Nummer zum Beispiel
Definitiv, ja.
finde ich wahnsinnig gut. Auch den Umstand, dass die da eben auf der Jahreshauptversammlung auch immer wieder mit Redebeiträgen einfach auffallen und so Sachen machen. Also das muss man schon, das kann und muss man schon anerkennen, das ist schon ordentlich. Und kann ich jetzt in meinem Kopf auch sehr, sehr gut trennen. Also ich kann die trotzdem kacke finden, aber eben dieses Engagement da doch sehr wertschätzen. Das ist schon okay. Genau, ja, aber das ist schon krass. Das ist schon krass.
Das
Naja.
ist echt übel, ja.
Ja.
Ja,
Naja,
genau.
und dann wird die Kurve aber trotzdem voll mit 19.000 Tickets.
Ja, natürlich, es wird auch wieder Leute geben, die es kaufen. Das ist ja, was heißt Problem? Das kann man jetzt so oder so, das ist ja wieder, von welcher Seite diskutiert man das, ja? Grundsätzlich, wirst du dann aber auch sehen, der Block wird trotzdem voll sein und das ist eben, wie man schon, das Publikum verändert sich dann halt ein Stück weit. Aber der Fußball ist eben so präsent, so groß. Guck nach England, die Stadien sind voll.
Genau.
Und das wird hier in der Champions League im Auswärtsblock von Bayern München genauso sein. Das Ding wird gegen Schachtel Donetsk voll sein. Weil es genügend Leute gibt, die sich sagen, pff, ja, zahle ich das halt. Ja. Und von daher, ja, schwierig. Also, keine Ahnung, ich weiß auch nicht. Also, das lässt sich, glaube ich, auch nicht stoppen irgendwie. Ich
Nee,
weiß.
das lässt sich das genau, also aus dem Grund, den du halt sagst. Es wird immer jemanden geben, der oder die das Geld auf den Tisch legt. Und dann fühlen sich diese Leute ja legitimiert. Das ist ja immer so diese unangenehme Diskussion, die kann man eben auch bei uns im Kleinen, beim FCM eben führen mit verschiedenen Sachen. Also wir hatten das Thema Wasserpreise, wir hatten das Thema öfter schon Fanshop-Preise und so Geschichten. Kann man alles kritisieren und die Verantwortlichen sagen dann aber alle zu Recht, ja, guckt doch auf unsere Zahlen. Also, was ist euer Problem? Die Leute kaufen es doch. So, weißt du? Und das ist ja immer genau das Ding. Und deswegen wird sich das nicht ändern, weil also der Fußball hat es schon einfach geschafft, da also einen vermeintlichen Bedarf oder ein Bedürfnis zu kreieren, was du halt befriedigen musst. Und da sind Leute, glaube ich, also gehen Leute, glaube ich, lange, lange Wege und also investieren da viel, viel Geld, um das dann eben auch zu machen. Und das ist ja das Perverse. Ne? So. Aber wir machen es ja genauso. Also, ne? Wir machen es ja genauso, du und ich. Halt nur ein bisschen auf kleinerer Bühne. Aber ja, naja, so ist das eben. Der ganze Bums. Das Interessante ist, dass wir wahrscheinlich in ein paar Jahren ganz andere Probleme haben werden als Fußball, aber das ist nochmal eine andere Kiste.
Ja, aber ich habe für mich schon eine Zinsgrenze gezogen, was Ticketpreise angeht.
Ja, sag mal, wo liegt denn die bei dir?
Also, ich sag mal, für einen Sitzplatz ist das Maximum, was ich zahlen würde, tatsächlich 35 Euro. Wenn es darüber hinausgeht, ist Feierabend für mich.
Finde ich gut. Ja.
Also, dann ist Schluss. Also, das ist, also, ich sag mal, wir reden ja immer noch von 90 Minuten, 22 Leuten hinterher zugucken, die dann beide hinterherlaufen. Mehr ist es ja im Grunde genommen nicht. So,
Richtig.
wenn man es jetzt mal ganz, wirklich mal ganz, ganz, ganz runterbricht auf das, was da passiert und dafür, nee, also irgendwann ist Schluss. Und da ist, also ich habe da eine Grenze bei mir und wenn die, also deswegen kam Hamburg für mich auch aus dem Grund nicht in Frage, weil da waren ja diese Plätze schon bei über 40 Euro und das bin ich nicht bereit zu zahlen. Nee.
Ja, finde ich gut. Finde ich gut und konsequent. Genau. Apropos gut und konsequent, wir haben jetzt nichts mehr im Sonstiges, oder?
Doch, ich habe noch
Okay.
zwei Kleinigkeiten, also für die, die Netflix haben.
Ach ja, ach
Den
ja.
möchte ich wirklich mal zwei sehr interessante Dokus ans Herz legen. Klar, ja, es geht um Frauenfußball. Das ist einmal eine Doku über Hope Solo, eine amerikanische Torhüterin. Absolutes Brett, finde ich, was da so gesagt und geschildert wird. Junge, Junge, klar, es ist ihre Sicht, logisch, aber es ist, finde ich, schon auch sehr, sehr gut aufbereitet und ja, da geht's unter anderem auch um die Equal Pay Geschichte, die da bei den Amis nach der WM 2015 ins Leben gerufen wurde. Und wenn man das dann so sieht, ja, es ist halt, fragt sich schon, ja genau, Equal Pay, fickt euch einfach, ja. Also so viel dazu. Und dann die zweite, also ich kann dich wirklich ans Herz legen, geht etwas über eine Stunde, glaube ich, sehr interessant. Also da auch mal so die Perspektive einer Sportlerin zu sehen, die sich dann auflehnt gegen ein gewisses System und wie sehr dann vorher sehr mündige Spielerinnen sehr, sehr leise werden
Okay.
und dann mehr Angst davor haben, ihre Freunde zu verlieren, als da einer Teamkollegin, Schrägstrich vielleicht auch Freundin beizustehen, ist echt erschreckend. Also da ist dann wirklich jeder sich selbst der Nächste, ist total krass. Also ist wirklich, wie die halt auch von anderen Spielerinnen dort fallen gelassen wird. Ganz, ganz üble Nummer, finde ich. Und die zweite, auch sehr interessant, ich glaube, wir haben es ja alle, die sich so ein bisschen für Fußball interessieren, haben es mitbekommen. Rubiales, 2023, Spanien wird Weltmeister bei den Frauen und dann gab es ja diese Szene bei der Siegerehrung, wo die Hermoso, glaube ich, dort auf den Mund küsst. Da gibt es auch inzwischen eine Doku zu, heißt Der Kuss, auch bei Netflix. Auch sehr sehenswert und auch da genau das gleiche Spiel. Faszinierend, wie man dort mit den Spielerinnen umgeht. Also, ja, ganz krankes System. Also, man muss wirklich sagen, ich glaube, da sind wir dann beim DFB doch ganz gut aufgestellt. Zumindest hört man solche Sachen nicht. Inwieweit das jetzt gut oder schlecht ist, müssen andere beurteilen, die da einfach tiefer drin sind in der Materie. Aber was da auch in Spanien im Zuge dieser Nummer abging, und auch vorher Wahnsinn, einfach nur Wahnsinn. Und auch da teilweise, ja, wie Spielerinnen sich dann so ein bisschen, ja, sicherlich auch aus Angst, Dinge zu verlieren. Aber ja, ist krass, wie man dann eben auch es schafft, dort eine Mannschaft gegeneinander auszuspielen. Also die sagen zum Beispiel auch, dass die Mannschaft bei der WM, die war zerstritten. Und eben auch aufgrund solcher Nummern, die da im Vorfeld gelaufen sind. Also wirklich sehr sehenswert, kann man sich wirklich gut angucken. Ja, und da kriegt man mal so ein bisschen so einen Einblick so in den heutigen modernen Frauenfußball. Und da ist noch lange nicht alles Gold, was glänzt.
Das ist definitiv so, ja. Na, das veranlasst mich jetzt fast schon wieder dazu, halt doch wieder Netflix-Abo abzuschließen. Ich habe das nämlich irgendwann mal gecancelt, weil wir es nicht mehr genutzt haben. Aber klingt auf jeden Fall gut. Genau. Werde ich gerne. Also der Kurs ist das eine Ding, ja.
Genau, und Hope Solo.
Und Hope Solo, das heißt doch so, ja. Okay, da werde ich mal gucken, ob ich das bei, also ob man das vernünftig verlinken kann hier in den Shownotes, und dann wäre das doch mal eine Empfehlung wert. Waren das jetzt die beiden Sachen, die du hattest, oder war das eine von zwei Sachen?
Nee, das waren die beiden Sachen, die
Ach
ich
so,
hatte.
also diese beiden Empfehlungen da, genau, sehr gut. Na fein, dann können ja die Leute, also steht ja demnächst eine Länderspielpause an, dann gibt es vielleicht auch die Gelegenheit, mal in diese Sachen reinzugucken, das ist doch wunderbar. Genau, dann sind wir für heute durch mit einer für unsere Verhältnisse sehr kompakten Sendung. Und genau, hoffen dann, dass nächste Woche Kerstin wieder mit dabei ist. Und für die Länderspielpause haben wir uns wieder was Schönes überlegt, was wir hier machen werden. Haben da auch das Feedback, was wir von euch bekommen haben zur letzten Sondersendung, werden wir da auch einfließen lassen. Arbeiten also daran, das nochmal ein kleines bisschen anders zu machen. Also kann ich jetzt schon mal so einen kleinen Teaser geben. Aber nächste Woche sind wir ja erstmal im regulären Modus wieder dabei mit der Nachbesprechung von Ulm. Und dann können wir mal gucken und uns überlegen, was wir sonst noch so machen wollen. Genau. Schön, fein. Dann ja, war das heute insgesamt ein etwas, also ein krasser Tag mit verschiedensten Wahlergebnissen, Neuwahlinformationen und sonst was, und eben auch ein bisschen Fußball reicht dann auch für heute, würde ich sagen. Ja, und ich glaube, wir sagen jetzt einfach Tschüss. Also, gehabt euch wohl, schöne Zeit, gutes Spiel dann am Samstag, und dann hören wir uns wieder in der nächsten Woche. In diesem Sinne, reinhauen, tschüss.
Ciao.
Niemand kann uns aufhalten. Die ganze Welt.